2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega kotzen. Verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 17. September 2025. Wir haben gerade auf die Uhr geguckt, es ist wirklich exakt 19.10 Uhr. Wir sind von uns selber begeistert. Und wir nehmen auf die Folge, von der Nummer knapp vorbei, 113 des Millantons. Wir sitzen mal wieder, das ist wirklich lange her, im Konferenzraum der Fanräume. Und wir haben heute ein Thema, wo ich mich frage, warum wir das in den ersten 112 Folgen noch nie behandelt haben. Die braun-weiße Hilfe, die Fanhilfe des FC St. Pauli. Wir sitzen hier zu fünft. Mein Name ist Mike und wir sind mal wieder terminlich, urlaubstechnisch, was auch immer, schwer geschädigt. Was aber ganz gut ist, dass wir nur zu zweit und haben viel mehr Platz für Gäste, die hier heute zu dritt sind. Ich fange mal an, zu meiner Rechten, der einzige Person aus unserem Team noch dabei, Justus.
Ja, hallo, schön mal wieder hier zu sein und ich freue mich auch, dass dieser Kühlschrank weg ist und wir dieses Geräusch nicht mehr muten müssen.
Ah, wir haben trotzdem Getränke dabei, das werdet ihr
und sie feststellen. Sie sind trotzdem kalt.
Schönen Gruß an den Fanladen, vielen Dank dafür. Genau, und dann haben wir drei Gäste jeweils von der braun-weißen Hilfe. Ich fange mal an, mir gegenüber Lucy.
Hallo.
Erzähl doch mal vielleicht ihr drei jeweils dann, wo steht ihr oder sitzt ihr beim Heimspiel und wie lange seid ihr schon bei der braun-weißen Hilfe?
Ich habe ursprünglich angefangen mit meinen Eltern auf der Nord, bin mittlerweile aber auf die Süd rübergewandert und in der Fanhilfe aktiv bin ich jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, also noch nicht allzu lange. Dafür mit umso mehr Begeisterung.
Gehen deine Eltern noch ins Stadion?
Ja, sehr gut. Allerdings. Und auch auswärts teilweise. Und nicht so regelmäßig wie ich, aber immerhin.
Und immer noch Nord?
Immer noch Nord.
Ah, okay. So, zu deiner Linken, Kai.
Genau, moin.
Wie lange bist du schon bei der braun-weißen Hilfe und wo findet man dich im Stadion?
Ja, ich bin bei der braun-weißen Hilfe seit circa Ende 2019 und ich sitze inzwischen in der Süd und bin dort auch schon seit 2007, 2008.
Sehr gut. Und dir gegenüber, letzter in der Runde, Stefan.
Ja, hallo. Ich bin ja ganz begeistert von der Betonung hier. So kenne ich das auch, wenn ich selbst Podcast höre. Ich werde es nicht adaptieren können, von daher, deine Frage wird ja sicherlich sein, seit wann ich in der braun-weißen Hilfe bin und in dem Fall kann ich sagen, bei ein wenig länger als Kai und ja, wir freuen uns auch, hier sein zu dürfen bei euch.
Wo verfolgst du Heimspiele?
Ach ja, da war ja noch was, ne? Auch in der Südkurve tatsächlich und ich stehe dort sehr gerne.
Warum auch nicht? Sehr schön. Dann ein Thema, was immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Ihr wisst ja alle, wir sind ein Blog und Podcast, der alle Inhalte kostenlos zur Verfügung stellt. Trotzdem freuen wir uns sehr, wenn ihr euch und uns, 1, 2, 3, wenn ihr uns unterstützt und alles, was ihr dafür braucht, findet ihr auf millanton.de/unterstützen. Es gibt viele andere Dinge, die man rund um die Fanszene des FC St. Pauli auch unterstützen kann und auch bei der braun-weißen Hilfe wird das irgendwann so sein. Da kommen wir dann später noch drauf. Fangen wir aber erstmal grundlegend damit an. Was ist die braun-weiße Hilfe? Was sind Fanhilfen überhaupt? Warum gibt es das? Wofür braucht man das? Ich gucke mal in die Runde, wer als erstes nicht mehr betreten auf den Boden schaut. Lucy.
Fanhilfen allgemein sind Projekte von Fans für Fans, die unabhängig und vor allem auch in der Regel spendenbasiert, das heißt nicht vereinsgefördert, also durch die Fußballvereine gefördert und auch nicht durch den Staat gefördert sind. Also was heißt in der Regel eigentlich immer. Und so ist es auch bei der braun-weißen Hilfe. Wir haben uns aus der Fanszene gegründet. Über mehrere Etappen sind wir dann immer, ich sag mal, organisierter und professioneller geworden. Und heute sind wir eben eine, ja, gefestigte, es ist komisch von sich selbst als Institution zu sprechen, aber in dem Sinne ja auf jeden Fall ein bekannter Name, was natürlich auch damit verbunden ist, dass da sehr viel ehrenamtliche Arbeit reingesteckt wird, ausschließlich ehrenamtlich.
Stefan, erzähl mal, wann begann das mit Fanhilfen in Deutschland oder seit wann gibt es zumindest die Braun-Weiß-Hilfe ungefähr?
Die Braun-Weiß-Hilfe gibt es seit circa 2004 und wie man in der Vorstellungsrunde ja schon entnehmen konnte, waren wir damals alle nicht Teil dieser Solidarstruktur. Auch damals hat sie sich schon darüber auszeichnen können, dass sie aus der Fanszene heraus sich entwickelt hatte, dass sie 100% ehrenamtlich getragen wurde und dass sie auch zum damaligen Zeitpunkt schon St. Pauli-Fans Unterstützung gewährleisten konnte hinsichtlich des Umgangs mit der Polizei und den damit verbundenen Repressionen. Diese Unterstützung ist zum damaligen Zeitpunkt ideell und finanziell geleistet worden, so wie wir das heutzutage auch noch handhaben.
Ich weiß gar nicht, Justus, warst du 2004, als die gegründet wurde, schon im Fanladen?
Jetzt muss ich überlegen, von wann bis wann ich da gearbeitet habe. Nein, ich habe 2008 im Fanladen angefangen.
Okay. Das heißt, du warst bei der Gründung auch nicht so richtig dabei. Also ich weiß, dass Sandra, glaube ich, damals, unser heutiges Aufsichtsratsmitglied, damals beteiligt war.
Ich hatte das vorhin auch noch überlegt, aber ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Ich meine, es war auch am Anfang quasi, ich weiß noch nicht, ob es schon unter dem Label Braun-Weiß Hilfe war, wahrscheinlich nicht, eher so eine Art Konto, von dem man vor allem Anwälte bezahlen konnte. Hieß es nicht, Antirepressionskonto? Nee, war ein Konto nicht, aber irgendwie so. Also es gab auf jeden Fall vorher schon so eine Struktur, die bestimmt anders war und nicht mit so vielen Leuten und so, wo wir als Fanladen auch noch dichter dran waren, ohne dass ich das jetzt genau beurteilen kann, aber was unter einem anderen Namen firmiert hat. So, jetzt kriege ich den Satz noch zu Ende.
Okay, Kai hat heftig genickt.
Ich habe heftig genickt, ja, genau. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schlau gemacht im Vorwege auf dem Podcast. Und 2004...
Das muss ich kurz einmal unterbrechen. Damit bist du schon mal sehr viel weiter als viele andere Gäste in diesem Format und insbesondere auch als die Veranstalter dieses
Formats. Ja, wollte ich sagen, oder als die Gastgeber, wie man merkt.
Habe mich ein bisschen auf die Geschichtsreise begeben und unsere Homepage sagt ja tatsächlich 2004. Im persönlichen Gespräch habe ich was von 2005 gehört, also irgendwo da umbei wird es liegen. Und du hast vollkommen recht, damals noch nicht unter dem Namen Braun-Weiße Hilfe. Das nannte sich damals AG gegen Stadionverbote und staatliche Repression. Ansonsten war alles, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, natürlich komplett richtig. Ist damals auch schon aus der Fanszene heraus entstanden und hatte eigentlich tatsächlich auch ziemlich genau die gleichen Ziele wie wir heute. Ja, also haben Infoveranstaltungen in der Fanszene durchgeführt, Vermittlung von Anwälten, etc. etc.
So, jetzt bin ich normaler Fußballfan, gehe alle zwei Wochen mal zum Heimspiel meines jeweiligen Vereins und habe natürlich nie Stress mit der Polizei. Also warum braucht es denn Anwälte?
Bevor wir die Frage beantworten, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar, wenn man sich die Gründungsgeschichte anschaut und nochmal überlegt, was war denn in der Zeit, dann haben wir hier ein relativ bekanntes Turnier ausgerichtet in Deutschland, nämlich die WM 2006. Und im Rahmen dieser entsprechenden Turnierausrichtung hatte sich damals auch der Fokus auf Fußballfans ein Stück weit verschoben. Ja, Fußballfans sind als eine potenzielle Gefahr mitverhandelt worden und im Rahmen dieses Sicherheitsdiskurses rund um Fußballspiele waren Fußballfans zum damaligen Zeitpunkt auch stärker von Repressionen betroffen und wir haben zum Beispiel sowas wie die Datei Gewalttäter Sport, die vermeintlich gewalttätige Fußballfans als solches festhalten soll, dass die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt wird, wer denn vermeintlich Gewalttaten beim Fußball ausübt und wenn nicht.
Ja, das ist, glaube ich, für den Hintergrund nochmal ganz gut. War das bei St. Pauli eine der ersten Organisationen dieser Art? Habt ihr da einen Überblick? Oder gab es das quasi zeitgleich auch überall anders oder an mehreren Orten zumindest?
Also, was sich 2006 auf jeden Fall auch noch gegründet hat, ist der bundesweite Fanrechtefonds, in dem ja auch Personen aus dieser AG halt entsprechend vertreten waren. Ich glaube, eine Person war sogar im Vorstand. Also auch damals ja schon, ich sag mal, ein bundesweites Phänomen. Aber wann die ersten Fanhilfen gegründet wurden, kann ich tatsächlich gerade so aus dem Stegreif gar nicht sagen.
Ich glaube, im ähnlichen Zeitraum tatsächlich. Also die Benennung als Braun-Weiße Hilfe und somit auch die Aneignung der eigenen Vereinsfarben mit Unterstützungsanspruch im Namen, das gab es beispielsweise in Dortmund mit der gelben Hilfe meines Wissens nach. Wir haben ähnliche Strukturen auch in Nürnberg gehabt als absolute, ich würde sagen, Vorreiter in Deutschland und dann eine schrittweise Entwicklung bis hin zum jetzigen Dachverband der Fanhilfen e.V. mit über 30 Mitgliedsstandorten.
Und um das Thema vielleicht noch mal kurz abzuschließen, seit wann gibt es denn jetzt wirklich die braun-weiße Hilfe? Da hat meine Recherche gesagt, das war so um und bei 2009. Auch eine Umbenennung im Nachgang des Angriffs auf das Jolly damals durch die Polizeieinheiten. Sagte mir zumindest meine Quelle.
Weil man da Notwendigkeit sah, sich noch irgendwie anders, besser zu strukturieren? Oder?
Weil es auch einen entsprechenden Zulauf gab, weil dieses Thema auf einmal total präsent war. Na, weil auch alle gesehen haben, okay, auch mich kann das treffen. Und das hat gerade dieser Struktur auch erheblichen Zulauf gebracht.
Und vielleicht muss man dazu auch nochmal erwähnen, wenn man sich Fanhilfearbeit anschaut, zumindest hier am Standort, muss man ganz klar sagen, wir sind kurvenübergreifend. Das hat man jetzt in unserer Vorstellungsrunde in der Form nicht entnehmen können. Gleichwohl haben wir ganz viele unterschiedliche Menschen, die bei uns aktiv sind, mit unterschiedlichsten Fansozialisationen und auch einem unterschiedlichen Fanverständnis, ja, Daseinsverständnis. Wie wird Fankultur gelebt? Was sie allerdings alle eint, ist die Liebe zum Verein. Und ich sag mal auch ein Wunsch zur Mündigkeit von uns Fußballfans.
Ich würde da direkt einmal anschließen und wieder auf das zurückkommen, was du eingehend gefragt hattest. Und zwar, was bedeutet das jetzt für Fans jeglicher Art? Wieso rechtsanwaltliche Hilfe? Wieso Fanhilfe? Wo ist der Bedarf im Spieltagsalltag? Und wenn wir jetzt mal insbesondere Auswärtsspiele, die ja meistens auch eher aufregender sind, weil da noch eine An- und Abfahrt mit dazugehört. Wenn wir die jetzt mal so schematisch durchgehen, da hat man einerseits die Anfahrt, die wird von Polizei begleitet, in der Regel, sobald man irgendwo an einem Bahnhof, an einem Parkplatz, was auch immer, ankommt. Das heißt, da ist ein Kontakt da und jeglicher Kontakt mit der Polizei bietet natürlich immer Konflikte. Und das, was auch wir jetzt im Moment häufig an Fällen haben, ist, dass Leute Sticker kleben. Ich glaube, das da wird sich niemand rausnehmen und sagen, nee, ich klebe auf keinen Fall Sticker. So. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht und sei es, dass man hier irgendeinen Rautensticker überklebt hat. So. Na, oh Gott, 303 STGB. Damit fängt schon an. Das kann schon Probleme bereiten. Es kommt darauf an, wie die Polizei an dem Tag drauf ist, wie die Gefahreneinschätzung ist und so weiter und so fort. Und dann kommt man ans Stadion und ist mit einem Ordnungsdienst konfrontiert. Und dieser Ordnungsdienst hat natürlich die Pflicht, die Sicherheit im Stadion zu gewährleisten. Dazu gehört dann insbesondere die typische Aufgabe des Abtastens beim Einlass. Und auch da können Grenzüberschreitungen passieren, die auch von jeglichen Fans, jeglicher Bezugsgruppen und auch jeglicher Sozialisierung uns berichtet wurden, dass da in den Intimbereich gegriffen wird. Sei das bei den Frauen an die oberen Geschlechtsmerkmale oder bei Männern bzw. männlich gelesenen Personen zwischen die Beine. Und das sind Sachen, wo man in dem Moment eigentlich hilflos ausgeliefert ist, weil wer ins Stadion will, der muss eine Sicherheitskontrolle durchleben. So. Und in Extremfällen kann es natürlich sein, dass man rausgezogen wird und nochmal intensiver kontrolliert werden will, also dass der Ordnungsdienst nochmal intensiver kontrollieren will. Und auch da, wenn du ins Stadion willst, musst du das im Zweifel über dich ergehen lassen. Und wir als Fanhilfe sind dann in genau solchen Situationen einerseits vor Ort zur Stelle und andererseits auch dann im Nachgang, um das aufzuarbeiten, um den Betroffenen Hilfe bereitzustellen, sei es in Gesprächen oder sei es auch in eben dann wirklich finanzieller in finanziellen Notlagen oder auch in jeglichen finanziellen Repressionen, weil wenn du jetzt den Sticker geklebt hast, dann kommt vielleicht eine Vorladung, dann weißt du nicht, muss man da jetzt hin, muss ich da nicht hin, was sage ich da, wie mache ich das? Und im Zweifel kommt vielleicht sogar irgendwann ein Strafbefehl und dann musst du irgendwas zahlen. Und damit da niemand wirklich dem schutzlos ausgeliefert ist, sagen wir, hey, ihr seid nicht alleine, wir haben Erfahrung damit, wir sammeln seit, ja, nun schon ausreichend besprochen, sehr langer Zeit, genau solche Fälle bei uns zentral und haben Ressourcen sowohl ideeller Art als auch finanzieller Art. Wir stehen in Kontakt mit Rechtsanwältinnen und sind dann auch in der Lage, Kosten zu übernehmen.
Sehr gut. Justus, haben Fanhilfen den Fanprojekten Arbeit abgenommen mit der Zeit?
Das kann ich natürlich für alle Fanprojekte und alle Fanhilfen überhaupt nicht beantworten.
Dann hier, klein.
Auch da bin ich jetzt natürlich irgendwie seit ein paar Jahren raus und mag das nicht zu beurteilen, aber ich würde für den Zeitraum, wo ich noch im Fanladen gearbeitet habe, sagen, dass das ja genau die Arbeit von Fanprojekten eigentlich sein muss, Fans zu unterstützen, sich selbst zu helfen. Also klassisch sozialpädagogisch Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir am Anfang zum Beispiel so Sachen wie Konto und sowas, weil das natürlich als Jugend und Sport einfacher ist, ein Konto zu führen, Spenden oder Unterstützergelder irgendwie zu verwalten, dass wir das am Anfang gemacht haben. Und dass das nicht eine Arbeitsabnahme bei den Fanprojekten ist, sondern quasi ein Hand in Hand gehen muss, würde ich sagen, dass man da zusammenarbeitet. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, alle nicken hier so ein bisschen. Ja, also man muss ja als Fanprojekt, soll man ja, oder als Fanbeauftragter eigentlich egal, als beides, soll man ja die progressiven Kräfte in den Stadien fördern, unterstützen und zur Seite stehen, wenn sie denn die Hilfe benötigen. Und genau das würde ich zumindest von mir behaupten, haben wir damals auch gemacht und dadurch ja auch eine Expertise bekommen, die vielleicht andere Leute haben und eben auf diesem Spezialgebiet dann aktiv geworden sind.
Gut, dann gucken wir mal ein bisschen raus aus dem Konkreten hin zu der Organisation. Wie viele Leute sind denn aktuell bei der Braun-Weißen Hilfe? Wie oft trefft ihr euch und wie organisiert man so die, ich sage jetzt mal, tägliche Arbeit oder wöchentliche Arbeit? Habt ihr, keine Ahnung, ein Forum? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder eher bei Signal oder wie auch immer? Also was gibt es da auch vielleicht für Dinge, die man so bedenken muss in der Zusammenarbeit, weil eben vielleicht eine Fanhilfe doch auch anders auf Kommunikation achten muss, als es vielleicht andere tun? Das waren ganz schön viele Fragen und vor allem auch niemand konkret angesprochen. Das ist mal super als Moderator. Ich guck mal, wer möchte denn mal sagen, wie viele Leute seid ihr denn? Stefan.
Ja, dann mache ich das doch mal, ne?
Ja.
und ich bleibe ganz doll im Verborgenen. Nein, wir sind eine zweistellige Anzahl zurzeit. Und wir sind weiterhin am Wachsen, weil wir davon ausgehen, dass wir mehr Unterstützung brauchen werden für die Zukunft, dass es vernünftig ist, wenn viele Menschen befähigt sind, im Rahmen der Fanhilfe aktiv zu sein, Engagement zu zeigen und vor allen Dingen andere Fans auch in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. Da haben wir vielleicht auch nochmal die Verbindung zu den Fanprojekten. Ja, in dem Fall hat sich soziale Arbeit schlussendlich selbst überflüssig gemacht, was ihr Ziel sein sollte. Und wir haben genau nämlich diesen Umstand, dass wir unsere Rechte selbst wahrnehmen können. Du hattest dann im Anschluss nochmal gefragt, wie ist das bei euch? Wie oft trefft ihr euch? Mhm. Ja, da kann man, glaube ich, ganz offen drüber sprechen. Wir sehen uns ja eh zu jedem Heim, aber auch oftmals zu jedem Auswärtsspiel. Na, das passt grammatikalisch nicht ganz, aber wir treffen uns zu jedem Heimspiel und auch in der Regel zu den Auswärtsspielen. Das heißt, wir sind überall sichtbar und präsent. Darüber hinaus treffen wir uns auch entweder anlassgegeben, wenn wir glauben, es besteht Bedarf, ja, das heißt face-to-face, oder in regelmäßigen Treffen alle 3 Wochen. Ja, dabei achten wir darauf, wenn wir kommunizieren, dass wir zum Beispiel auf WhatsApp verzichten, das wollen wir in der Form auch ausdrücklich benennen, nutzt kein WhatsApp, nutzt lieber eine Alternative wie beispielsweise Signal, ist deutlich sicherer, wenn man im digitalen Raum überhaupt von Sicherheit sprechen kann, dann doch bitte Messenger wie Signal. Und wir haben natürlich auch weitere Kommunikationswege, also ich sag mal bei uns auf der Homepage, wenn du uns jetzt anschreiben möchtest und du findest unsere E-Mail-Adresse vor, dann wirst du da auch einen Key finden, um deine E-Mail verschlüsseln zu können. Also auch das bieten wir an. Wir wissen, es machen nicht alle, was schade ist, aber für diejenigen, die es gerne machen wollen, die privat kommunizieren möchten mit uns, die haben dort die Möglichkeit. Und das, was wir von anderen verlangen, ein Stück weit versuchen wir natürlich auch, ja, bei uns selbst auch abzurufen.
Lucy, wenn ich jetzt das alles super interessant finde und denke, ach Mensch, da würde ich mich ja gerne selber beteiligen, Wie mache ich das? Schreibe ich eine E-Mail oder kann ich euch, also, weil du sagst natürlich, wir sind bei jedem Spiel präsent, aber vielleicht weiß ich gar nicht, wer ihr seid. Ihr lauft ja nicht mit rosa Westen rum.
Ah, Westen sind ein gutes Stichwort. Wir haben mittlerweile weiße Westen, die wir dann eher anlassbezogen aktuell umwerfen.
Überwerfen,
danke. Aber genau, auf der Süd haben wir einen Kaffeestand. Da sind wir vor jedem Heimspiel zu erreichen. Die Leute, die nicht in die Süd gehen, die können uns in der Regel per E-Mail erreichen. Wir haben aber auch einen Instagram-Account, ein, wie heißt es, Mastodon? Ich benutze das nicht.
Mastodon.
Ja, den. Und so weiter und so fort. Also auf die gängigen Social-Media-Kanälen, da sind wir, auf den gängigen Social-Media-Kanälen, da sind wir erreichbar. Da kann man uns Nachrichten schreiben, wir lesen das, wir antworten. Genau, das Wichtige ist nur immer, denkt dran, wenn ihr euch bei uns meldet, egal worum es geht, die Kanäle sind nicht sicher, es sei denn, ihr seid face-to-face vor uns. Also schreibt da nur Sachen rein, von denen ihr sicher seid, dass die so da reingeschrieben werden können.
Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, man spricht natürlich dann ja auch mal mit dem Verein, vielleicht insbesondere mit den Leuten, die da für Sicherheit zuständig sind. Das ist beim FC St. Pauli bekanntlicherweise Sven Brucks. Vielleicht an Kai die Frage, wie ist denn grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem Verein? Sieht man euch da inzwischen als Partner oder war das ein langer Weg dorthin oder ist das eher schwierig?
Also grundlegend ist die Zusammenarbeit mit dem Verein erstmal sehr gut, muss man halt einfach mal so sagen. Also wir haben da diverse Kanäle, der Austausch ist immer fair, der ist immer auf Augenhöhe und wir erfahren da auch seltensten Falle Ablehnung. Von daher würde ich sagen, das ist soweit in Ordnung. Natürlich gibt es auch mal Situationen oder Anlässe, die weniger erfreulich sind, dann geht das auch vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das läuft immer super fair. Und es gab auch schon diverse Austauschtermine, wo man bestimmte Situationen aus der Fanszene heraus entsprechend besprechen konnte mit den unterschiedlichsten Kontakten. Also mit Sven saß ich jetzt noch nicht am Tisch, aber mit diversen anderen Personen.
Und habt ihr dann einen Vergleich? Also wir kommen ja nachher noch drauf. Es gab jetzt ja kürzlich auch ein bundesweites Treffen. Ihr habt auch den Dachverband schon erwähnt. Ist das bei allen Vereinen so? Ist das bei St. Pauli besser, schlechter oder so wie im Durchschnitt bei den anderen auch? Oder könnt ihr das gar nicht so vergleichen?
Ich glaube, das ist von Verein zu Verein sehr unterschiedlich. Es gibt Vereine, die sind ja sehr wohlwollend mit den Fanhilfen und auch im engen Austausch vergleichbar mit uns. Es gibt aber auch Vereine, da ist das nicht so erwünscht oder vielleicht auch gar nicht so wichtig in dem Sinne, dass es irgendwie anerkannt wird. Und genau, das muss man aber auch nochmal sagen, der Verein, also jetzt FC St. Pauli, erkennt unsere Arbeit an und das ist natürlich sehr wertvoll und das wissen wir auch sehr zu schätzen.
War das immer so, Justus?
Bestimmt nicht. Es musste sich viel erkämpft werden in diesem Verein. Aber ich hätte da eher nochmal auch eine Nachfrage, weil du auch gerade schon die Einlasskontrollen erwähnt hast. Und ihr schreibt ja auch auf euren Kanälen, dass ihr dabei seid und die auch mit begleitet, in Anführungszeichen. Dieses schöne Arbeitsfeld kenne ich ja auch noch aus anderen Zusammenhängen. Da war ich aber immerhin, in Anführungszeichen immerhin, als professioneller Arbeiter da und wurde trotzdem trotz DFL-Ausweis, trotz Arbeitsausweis und so oftmals, nicht ernst genommen, nicht anerkannt. Natürlich auch von Stadion zu Stadion unterschiedlich, teilweise von Ordner zu Ordner unterschiedlich. Das stelle ich mir an eurer Stelle ja wahrscheinlich noch etwas schwieriger vor, weil ihr eben im ehrenamtlichen Bereich unterwegs seid. Wie ist denn das?
Durchwachsen. Wir hatten, da haben wir auch was zu veröffentlicht, beim Spiel, Auswärtsspiel in Dortmund eine Situation, wo es mit OrdnerInnen wirklich Stress gab. Das haben wir auch nochmal zum Anlass genommen, natürlich für die Veröffentlichung und insbesondere auch zu einem Aufruf, dass Fanhilfenarbeit anerkannt wird und eine Akkreditierung eben erteilt wird, in dem Sinne, dass wir eben durch ein offizielles Dokument, was wir um Hals gebunden haben, legitimiert sind. Und genau, ich glaube, Stefan will aber auch nochmal da ausführlicher drauf eingehen.
Villa. ja, im Endeffekt, Justus, hast du es schon auf den Punkt gebracht. Ne? Also es hat immer damit zu tun, mit wem ist man dort konfrontiert vor Ort. Wie sind die Zugänge? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein offenes, höfliches Wort erst einmal die richtige Wahl ist. Dass wir versuchen, respektvoll aufzutreten, aber auch kenntlich zu machen, dass wir parteiisch sind, auch in unserer Perspektive. Wir sind in erster Linie für St. Pauli-Fans vor Ort. Ja, ich möchte dort keine neuen Freunde finden im Ordnungsdienst, sondern ich bin interessiert daran, dass mit unseren Fans fair umgegangen wird. Und das Beispiel Dortmund ist ja eben gerade schon mal genannt worden. Das ist tatsächlich eine Ausnahme gewesen, dass wir körperlich attackiert worden sind. Das gab es in der Form zuvor noch nicht. Sonst kennen wir auch diese entsprechenden Machtspiele von dem, ich sag mal, dem Wegschicken bis hin zur Beleidigung und so weiter und so fort. Wir haben aber grundsätzlich schon mal die Erfahrung machen können, dass wenn schon mal mehr Menschen vor Ort sind, die aufmerksam die Situation beobachten, dass es sowohl angenehmer ist für alle Fans, als auch, dass diejenigen, die dort arbeiten, wissen, sie stehen unter Beobachtung und man deswegen annehmen kann, dass sie, ich sag mal, sich im Rahmen des erlaubten und erwünschten Verhaltens auch, ja, verhalten.
Ja, und gleichzeitig sind wir eben auch als Vermittlungsperson dann im Zweifel auch für den Ordnungsdienst von Vorteil, weil die sich dann nicht die endlosen Diskussionen irgendwie reinziehen müssen, sondern im Zweifel wieder zwischentreten und sagen, so, wir ziehen jetzt unseren Fan hier mal kurz mit, wir hören uns das von ihm an. Und natürlich sind wir eben, wir sind parteiisch, wir sind grundlegend auf der Seite unserer Fans natürlich. Und nichtsdestotrotz gibt es Situationen, da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Und das sind dann vielleicht nicht die betroffenen Fans selbst und auch nicht der Ordnungsdienst selbst, die da den kühlen Kopf bewahren können. Und dann sind wir eben vor Ort und machen eigentlich allen Beteiligten das Leben leichter. So.
Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zur Verbindung zum Fanprojekt. Ja, also auch das Fanprojekt ist ja vor Ort. Wir haben Menschen vom Fanladen, die sind jedes Spiel da. Die beobachten die Einlasssituation genauso wie wir. Ja, und wir haben dadurch einfach noch mehr Menschen, die da einen Blick drauf haben, mit unterschiedlichen Perspektiven. Ja, die machen sich auch deutlich. Und im Endeffekt ist es, ich sag mal, für alle Beteiligten vom Vorteil. Ja. Das heißt aber nicht, dass dieser Vorteil auch anerkannt wird. Ja, also.
Aber man merkt da, wo man mit dem Ordnungsdienst im guten Austausch dann vor Ort ist, da läuft es auch eigentlich immer entspannt ab. Also Eskalation oder dumme Situationen waren in der Regel nicht an den Orten, wo wir im Vorhinein vielleicht auch da mal gequatscht haben und dann auch da stehen bleiben durften. Und du schüttelst den Kopf, Stefan. Na, du wirkst zweifelnd.
Ich glaube, ich wäre bloß vorsichtig mit der Allgemeinheit der Aussage. Nicht mehr, nicht weniger. Also ich sehe das ähnlich wie du tatsächlich. Man merkt bei den unterschiedlichen Vereinen und da wird Justus aus seiner beruflichen ehemals beruflichen Perspektive sicherlich auch zustimmen können. Das ist, also wenn Vereine Fans gegenüber offen auftreten und Fankultur wertschätzen, dann macht sich das oftmals auch beim Ordnungsdienst bemerkbar. Vielleicht nicht beim einzelnen Ordner, bei der einzelnen Ordnerin, aber auf jeden Fall bei den Personen, die diesen weisungsbefugt sind. Aber, und deswegen kommt so ein bisschen das Aber, wäre ich trotzdem vorsichtig zu sagen, hey, nur weil wir dort mal stehen und im netten Austausch sind, läuft das alles glatt. Das sehe ich in der Form nicht ganz so, aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen wollen. Und deswegen glaube ich gerade ein bisschen mein zweifelnder Blick, den du
valide
erkennen konntest.
Gehen wir nochmal zu dem Dortmund-Spiel zurück, weil das gab ja dann auch ein entsprechendes mediales Echo. Und Lucy, du hast ja auch gerade gesagt, es wäre ja schön, wenn es da irgendwie sowas wie eine Akkreditierung oder was gibt. Also die gibt es ja bis heute nicht, oder?
Auch teils, teils, aber gerade in der ersten Liga sehr selten. Wobei es eigentlich sehr wichtig wäre, weil ich meine, wir haben uns hier jetzt schon eine geraume Zeit über Fanhilfenarbeit unterhalten. Es wird klar, dass es eine Berechtigung gibt, dass sie nötig ist und dass eigentlich alle Beteiligten davon profitieren. Und dann ist einfach so eine Arbeitskarte wie ein Schutzschild. Und gerade weil es natürlich auch wir beschäftigen uns mit Repressionen. Natürlich sind wir dann auch von Repressionen betroffen. Und da wäre es einfach schön zu wissen, dass das gesehen wird und dass wir da eben das Arbeitskartenschutzschild haben und uns frei bewegen können und eben unseren Job, unseren ehrenamtlichen Job machen können.
Habt ihr bei Heimspielen eine Akkreditierung?
Ja.
Ja.
Also damit dürft ihr auch auf alle Tribünen und theoretisch in den Innenraum, oder?
Nee, ich glaube, es sind bestimmte Bereiche ausgeschlossen. Ich habe es nicht im Kopf. Also Innenraum nicht. Definitiv nicht.
Nur Kabine.
vielleicht nochmal die Eingangsfrage. Es ist abhängig vom Standort. Dort, wo Fanhilfen in der Regel existieren und auch seitens des Heimvereins bekannt sind und wertgeschätzt werden, ist der Zugang erleichtert. Das gilt nicht für alle Standorte, aber als Faustregel kann man das sicherlich so benennen. Fanhilfen sind aber kein offizieller Netzwerkpartner. Und wenn man sich die sicherheitspolitische Debatte anschaut, wie bei dem sogenannten Sicherheitsgipfel in München, aber auch die darauf folgenden Treffen der Innenminister bzw. Sportminister, dann wird man feststellen müssen, dass wir von einer Verschärfung gegenüber Fußballfans ausgehen müssen und es wahrscheinlich zu einer Beschneidung unserer aller Rechte kommen wird. Zumindest sind die politischen Signale so. Ja? Und solange sich die Verbände nicht dazu bereit erklären, Fanhilfen als solche anzuerkennen, auch ihre Arbeit wertzuschätzen und in Form einer Arbeitskarte zu honorieren, müssen wir davon ausgehen, dass wir erst einmal davon ausgeschlossen sind, außer es gibt am Standort selbst entsprechende Sonderregelungen. Und inwieweit die Bestand haben werden, das muss man sehen. Und das wird auch ganz klar am Rückgrat der Vereine liegen. Also wenn die Vereine bereit sind, den Konflikt mit der Politik in dem Fall zu suchen und auch auszuhalten, dann wird es weiterhin unterstützende Maßnahmen für Fanhilfen geben. Und wenn sie einknicken, dann wird es die nicht geben. Und das ist auch ein klares Zeichen, wie Fankultur wertgeschätzt
wird. Ja, im Endeffekt wird da nämlich von Politik und Verein über Fans geredet, aber das Gespräch mit den Fans bleibt gerne mal links liegen.
Und wir, also ich will jetzt nicht immer wieder den Loop zum Fanprojekt schlagen. Gleichwohl, auch dort, wir haben mit dem nationalen Konzept für Sport und Sicherheit ein Drei-Säulen-Modell mit auf der einen Seite den Verbänden, der Politik, aber auch den Interessensvertretungen der Fans. Und die haben gefehlt beim Sicherheitsgipfel in München. Also unsere Stimme als Fans hat gefehlt. Ja, über uns ist gesprochen worden, aber nicht mit uns.
Ja, das ist leider viel zu häufig der Fall. Schauen wir mal vielleicht an Kai die Frage, wenn ihr einfach mal so guckt, 3 Heimspiele, 3 Auswärtsspiele, wenn man das zusammenfasst, was für Themen habt ihr denn dann so behandelt? Also vielleicht auch in der Unterscheidung, was passiert bei Heimspielen, wo ihr euch mit beschäftigen müsst und was passiert bei Auswärtsspielen?
Ja, das ist natürlich total unterschiedlich und ist auch immer abhängig von was für ein Spiel wir hier halt entsprechend reden. Na, reden wir hier von dem Heimspiel gegen Augsburg, was deutlich entspannter ist, oder reden wir vom Hamburger Stadtderby? Da hat man schon unterschiedliche Punkte, auf die man trifft. Und auch unterschiedliche Formen von Repressionen, die den einzelnen Fans widerfahren. Und die Situationen sind dabei völlig unterschiedlich. Also wir haben hier einfache Situationen wie zum Beispiel eine Personalienfeststellung, das ist etwas, was relativ häufig vorkommt, wovon auch besonders junge Fans sehr häufig betroffen sind. Also auch das können wir beobachten. Es gibt zum Beispiel Fotomappen bei der Polizei, mit denen Personen abgeglichen werden. Und das sind vor allen Dingen halt junge Personen, wo man sich häufig nicht erklären kann, wie landet so eine Person auf solch einer Fotomappe. Na, geht es da schlicht und ergreifend darum, Kontaktdaten zu sammeln, Namen zu sammeln, irgendwelche Dateien zu füttern, die wir vielleicht gar nicht kennen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die uns relativ häufig betrifft. Dann Probleme beim Einlass. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und auch bei Auswärtsfahrten genau die gleichen Themen. Also es ist ganz häufig immer dieses Konfliktpotenzial zwischen Fans und Polizei, die zu solchen Problemen halt entsprechend führen. Und gerade auch, wenn wir uns die Inhalte aus der Sprechstunde angucken, dann haben wir da auch sehr unterschiedliche Punkte, wo Personen von Repressionen betroffen sind. Manchmal ein bisschen mehr begründet, manchmal ein bisschen weniger begründet. Und da dann vor allen Dingen diesen emotionalen Support halt auch zu geben.
Sag mal, Sprechstunde, wo wir es gerade haben. Wann, wie oft, wo genau?
jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr im Fanladen.
Sehr gut.
Genau, und weil ich das ja in der Vorbereitung zu der Folge heute auch gelesen habe, ihr spricht von einer Rechtsberatung, das vielleicht auch nochmal richtig stellen, es ist eine Sprechstunde. Okay. Also Rechtsberatung, das wollen wir uns nicht anmaßen, also eine oder andere Person vielleicht ein bisschen mehr als die andere, aber in der Regel geht es darum, Personen abzuholen. Was kommt jetzt auf mich persönlich zu? Das ist ganz häufig der Faktor. Die meisten sind das erste Mal im Kontakt mit der Polizei oder auch mit den Ermittlungsbehörden im Allgemeinen, Strafverfolgungsbehörden. Und in der Regel ist das ein Aufklären. Wie geht es weiter? Was kommt auf dich zu? Was ist der Unterschied zwischen Ermittlungs- und Strafverfahren? Vermittlung von Anwälten etc. etc. Wir hatten es ja gleich mal ganz am Anfang. Ganz häufig höre ich auch einfach diesen Satz, ja, ich hatte noch nie Ärger mit der Polizei und ich kann mir das gar nicht erklären. Und dann müssen wir die Person dann halt entsprechend abholen und sagen, ja, jetzt ist es halt nun mal der Fall.
Kommt das vor, dass wirklich Leute sagen, ich habe noch nie mit der Polizei zu tun gehabt und jetzt bin ich aber, keine Ahnung, Personalie festgestellt worden, wie auch immer?
Tatsächlich sehr oft.
Ja, wir merken das insbesondere gerade bei jungen Personen. Da sind schon ein paar Schocker dabei, wo wir auch regelmäßig den Kopf schütteln müssen und uns nicht erklären können, wie die Staatsgewalt da vorgeht. Also das ist für junge Menschen, die teilweise noch als Heranwachsende gelten, also unter 21 sind, echt wirklich aggressive Einschüchterungsversuche, von denen sie betroffen sind. Und das ist wirklich schlimm. Also das sind schlimme Erlebnisse und da ist man dann natürlich betroffen und wütend, wenn wir das hören, aber gleichzeitig auch froh, dass wir diesen Personen dann zur Seite stehen können. Sowohl mit Rat als auch mit Tat im Sinne von der Vermittlung von Rechtsanwältinnen.
Genau, nehmen wir den Punkt mal vielleicht konkret. Also jetzt gibt es natürlich 1000 Gründe, warum man dann konkret zu euch kommt in so einer Sprechstunde. Aber nehmen wir mal so einen Standardfall, wo vielleicht auch schon neben der Personalfeststellung eine Anklage im Raum steht. Wie wäre denn dann so ein Standardprozess bei euch? Also ihr vermittelt da einen Anwalt, eine Anwältin und begleitet dann den weiteren Weg und so nötig oder in jedem Fall übernehmt ihr dann die Kosten oder wie funktioniert das, Stefan?
Können wir die Frage noch einmal kurz zurückstellen, weil ich glaube, wenn wir jetzt in der sicherheitspolitischen Debatte ein Stück weit sind, ne? Wir sind bei Polizei beim Fußball. Und wir sprechen hier gerade über potenzielle Straftaten bzw. Ermittlungen, die gegen Fußballfans eingeleitet werden. Da würde ich gerne einmal im Vorwege festhalten, von was sprechen wir denn hier überhaupt, von was für ein Umfang. Ja? Und wenn man sich da die letzte Bundesliga-Saison am Millerntor anschaut, dann stellen wir fest, es gab am Millerntor in allen 17 Heimspielen insgesamt 102 Ermittlungsverfahren. Ja? Das sind im Durchschnitt 6 Ermittlungsverfahren pro Spieltag. Wir haben bei uns am Millerntor 29.546 Menschen, die die Spiele verfolgen. Ja? Das sind gerade mal 0,02%, gegen die ein Ermittlungsverfahren erhoben wurde. Damit ist noch nicht gesagt, ob es überhaupt zu einer Anklage kommt oder überhaupt zu einer Form von Verurteilung. Ja? Das heißt, wenn wir in dieser Debatte sind, und das sind wir schnell im Rahmen von Fanhilfen, dass wir uns über Sicherheit austauschen und Polizei, dann wirkt das immer so, wow, ey, beim Fußball, da gibt es ganz oft, na, da ist man immer mit Polizei konfrontiert, das wird ja wohl Gründe haben. Ja, und dann gucken wir uns das mal an und müssen feststellen, 6 Ermittlungsverfahren im Durchschnitt, ihr kennt ja auch das bekannte Oktoberfest, den bekannten Oktoberfest-Vergleich, wahrscheinlich ist da was dran. Ja? Wenn wir mal hier auf den Hamburger Dom schauen, wie es dort aussieht am Wochenende, ich weiß es persönlich nicht, aber ich würde sagen, 6 Ermittlungsverfahren bei 29.546 Menschen, das ist übersichtlich. Und dann gucken wir nochmal einen Schritt weiter und sagen, alles klar, wo werden denn potenziell Menschen gespeichert, von denen die Polizei ausgeht, sie könnten Gewalt ausüben im Rahmen von Fußballspielen. Da haben wir in Hamburg eine Datei auf Landesebene, das ist die Datei für Hamburger Sportgewalt. Und da sind ganze 3 Personen vom FC St. Pauli gespeichert. Ja? Jetzt können wir uns im nächsten Schritt nochmal angucken, gibt es vielleicht noch eine weitere Datei, ja? Die schon eingangs genannte Datei Gewalttätersport. Da sind nochmal zusätzlich 22 Personen, ja, gespeichert. Das heißt, wir kommen insgesamt auf einen Personenkreis von 25 Personen. Das ist nicht besonders viel, wenn wir auch nochmal im Vergleich uns anschauen. Wir haben die 29.546 zuschauenden Menschen im Stadion. Ja, nicht alles Heimfans, aber wir müssen die Relation im Auge behalten. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir unterstützen, dann unterstützen wir im Einzelfall. Und es ist eher die Ausnahme, auch für die Menschen, die davon betroffen sind. Das sind immer Ausnahmesituationen, wenn die Polizei auf dich zugeht und es für dich unangenehm wird. Und bevor ich jetzt hier endlos meinen Monolog weiterhalte, möchte ich abschließend zumindest noch einmal kenntlich machen, wie weit denn auch so eine Speicherung geht. Ne? Wir haben da etwa die Personalien, die Adresse, die Vereinszugehörigkeit, die Fangruppenzugehörigkeit, die Fankategorie. Dann geht das weiter mit Beruf, Tätigkeit. Dann ist die Frage, welche Telekommunikationskennung existiert, was für Benutzerkonten existieren, dann in welcher Maßnahme war die Person schon, welches Ereignis liegt ihnen zugrunde und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Datenspeicherung, die geht wirklich bis in das Privateste der einzelnen Person, des einzelnen Fans und hat natürlich entsprechend auch Auswirkungen. Und gerade deswegen sind wir ja auch so interessiert daran, zu schauen, wie können wir Menschen befähigen, ihre eigenen Rechte in dem Moment wahrzunehmen. Ja? Das ist eine unserer zentralen Aufgabengebiete. Und wenn sie ihr Recht wahrnehmen können, dann in der Situation selbst und im Nachgang bei uns unterstützend in der Sprechstunde. Und dann kommen wir wieder auf deine Eingangsfrage zurück. Wie läuft denn das überhaupt ab?
Das war, glaube ich, sehr gut, dass du das einmal so den großen Rahmen drumherum gelegt hast. Sehr schön.
Ja, und das andere, was Stefan angedeutet hat, ist natürlich, es zeigt auch irgendwie, also wir lachen immer über dieses Oktoberfest-Beispiel, weil man es schon so 100.000 Mal gehört hat, aber es zeigt eigentlich, wie einzigartig die ganze Sicherheit und die ganze Sicherheitspolitik im Fußball funktioniert, weil es gibt kein bundesweites Volksfestverbot, wenn du dich auf dem Oktoberfest prügelst. Es gibt kein Supermarktverbot, wenn du bei Rewe klaust. Also man kommt gar nicht auf diese Ideen, sowas zu fordern. Es gibt auch keine Datei Volksfestschläger. So, also das gibt es alles nicht, aber es wäre eigentlich genau das Gleiche. Und wenn man sich, um mal vom Oktoberfest runterzukommen, wenn man sich die Pressemitteilung der Polizei nach dem Hurricane Festival oder nach sonst irgendeinem Festival anguckt, sprechen die meistens von einem relativ ruhigen Verlauf und reden aber von mehreren versuchten Vergewaltigungen, vielen Diebstählen, vielen Raubdelikten, die an drei Tagen mit, keine Ahnung, wie groß das Festival ist, zwischen 40.000 und 80.000 Leuten stattfinden. Klar muss man das auf drei Tage rechnen, aber es ist ja immer noch viel weniger als eine ganze Bundesliga-Saison und die Zahlen sind trotzdem höher und trotzdem wird gesagt, es war eigentlich alles ganz ruhig und wir hatten das alles komplett im Griff hier. Was ja auch stimmt, bei vielen Leuten passieren nun mal ziemlich viel blöde Sachen und ich wünsche jedem, dass er nie irgendwie beklaut wird, einen Raub über sich ergehen lassen muss oder sonst was. Aber trotzdem muss man das ja in ein Verhältnis setzen und dieses Verhältnis geht halt beim Fußball völlig verloren.
Zumal wir auf einer Datengrundlage arbeiten, die die Polizei selbst erhebt. Mit der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze haben wir nämlich genau das. Und wir haben keine unabhängige Datenerhebung, wir haben keine unabhängige Datenverarbeitung. Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, durch Unabhängige, zum Beispiel durch Professor Feltens, der hat es mal eingefordert, den Zugang zu diesen Daten zu erhalten. Ja? Und das ist natürlich, auf welcher Basis arbeiten wir, auf welcher Basis argumentieren wir.
Sehr gut. Oder auch nicht so gut. Ja, kommen wir dann zurück zu dem Moment, wo jetzt jemand vor euch steht, dem etwas konkret passiert ist. Lucy, wie geht ihr mit dem um und jetzt wie begleitet ihr den dann in den nächsten Schritten?
Also erstmal schildert uns die Person das, was ihr vorgeworfen wird. Und meistens ist auch schon eine Vorladung vorhanden. In der Regel sind das polizeiliche Vorladungen. Das ist ein Brief, wo die Polizei sagt, melden Sie sich bitte am besten in diesem und diesem Zeitraum an diesem und diesem Polizeikommissariat. Wir müssen reden aufgrund dieses Vorwurfs zu dieser Uhrzeit. Bliblablub. Da muss man nicht hingehen. Da sollte man auch nicht hingehen. Wenn die Polizei sagt, erzähl uns was, sagen wir nichts. Das ist das A und O, das ist alles, was jeder Strafverteidiger und jede Strafverteidigerin jemals einem wirklich als wichtigsten Rat mit auf den Weg geben wird. Das ist, wenn die Polizei im Spiel ist, Klappe halten. Und ich muss das jetzt hier auch nochmal betonen, es ist wirklich, wirklich wichtig, weil alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Und es wird gegen dich verwendet. Auch wenn man denkt, ach, ich habe mir die perfekte Geschichte entweder einfallen lassen oder es ist auch wirklich so und so passiert. Auch wenn du im Recht bist, heißt es nicht, dass dir Recht zugesprochen wird. Und die Polizei sollte eigentlich be- und entlastende Sachen suchen. Das neigt sich sehr stark zu der Tendenz, dass nur belastende Sachen gesucht werden und dann auf Teufel komm raus auch irgendwie gefunden werden wollen. Insofern ist das der Rat, den wir in der Sprechstunde immer an die Hand geben. Äußer dich nicht dazu, halt dich zurück. Wo man dann erscheinen muss im Endeffekt ist, wenn die Vorladung vielleicht auch durch die Polizei, aber im Auftrag der Staatsanwaltschaft ausgesprochen wird. Das ist dann aber auch ein Hinweis auf den Brief, das weiß man, dann muss man erscheinen. Am besten in anwaltlicher Begleitung. Aber auch da muss man als beschuldigte Person sich nicht äußern. Das, der Unterschied ist, man taucht da auf. Das Ergebnis ist das gleiche. Man sagt einmal, hallo, hier im Zweifel mein Perso. Ich werde nichts sagen. Dann kann man da vielleicht 20 Minuten Wässerchen trinken oder keine Ahnung. Und das war's aber auch. Und wenn wir dann diese Tipps schon mal mit auf den Weg gegeben haben, ist meistens so die größte Unsicherheit im Sinne von, was mache ich in den nächsten Wochen, schon mal geklärt. Und dann wartet man ab, wenn dann irgendwann wirklich ein Verfahren kommt. Im Zweifel sind das gelbe Briefe, genau. Dann weiß man, okay, jetzt ein bisschen ernster. Und spätestens dann sollte man sich nochmal bei uns melden. Und dann können wir anwaltliche Hilfe vermitteln. Wir haben dann ein gutes Netzwerk. Wir haben wirklich sehr, sehr gute AnwältInnen und haben da Ressourcen, auf die wir zurückgreifen müssen, können und müssen. Und in dem Sinne ist dann niemand auf sich allein gestellt, sondern hat immer die Fanhilfe an der Seite, die da die Kontakte hat.
Und wenn mir das jetzt passiert, ich also da bei euch aufgeschlagen bin, war ich vorher schon im Fanladen und habe das erzählt oder schickt ihr mich im Nachgang zum Fanladen oder weder noch? Also muss das nicht sein, kann das sein? Wie arbeitet ihr da mit dem Fanprojekt zusammen?
Also im besten Fall hast du dich in dem Moment selbst schon an uns gewandt. Wir haben nämlich ein Spieltagstelefon und das haben wir zu jedem Heim- und auch zu jedem Auswärtsspiel entsprechend geschaltet. Und ihr könnt uns immer erreichen unter 0157 770 80 992.
Wer das jetzt nicht mitgeschrieben hat, dann schreiben wir das auch nochmal in den...
Und Achtung, das ist eine neue Nummer. Das ist nicht die gleiche wie letzte Saison. Also falls ihr euch die mal eingespeichert habt, dann bitte den Kontakt aktualisieren.
Genau, das heißt, im besten Fall würdest du dich telefonisch schon an uns wenden. Wir können dich direkt auch in der Situation telefonisch unterstützen. Nach Möglichkeit versuchen wir auch vor Ort sichtbar zu sein, auch für dich dort ansprechbar. Das ist nicht immer möglich. Das hängt auch ganz klar von den Gegebenheiten ab. Ist das hier bei uns zu Hause? Mit wie vielen Personen sind wir vor Ort? Etc. pp. Aber du schaffst es immer, uns telefonisch zu erreichen. Und wir unterstützen dich in der Situation im Umgang mit der Polizei. Denn was du nicht vergessen darfst, ist, für dich ist es die Ausnahme. Für den polizeilichen Gegenüber ist es die Regel. Das heißt, der polizeiliche Gegenüber wird auch schauen, wie komme ich zu dem Erkenntnisgewinn? Wie schaffe ich es vielleicht, das, was Lucia meinte, bitte, ich möchte nichts sagen, dir doch die Aussage zu entlocken. Und ich sehe, Mike, du bist sehr sportlich. Vielleicht würdest du dann angesprochen werden mit, sag mal, welches Eiweißprodukt nutzt du denn oder in welchen Gym bist du denn oder so. Ne? Also dass ich versuche erstmal auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene doch eine soziale Bindung zwischen uns herzustellen aus polizeilicher Perspektive, um dich dann vielleicht im Nachgang nochmal zu befragen, sag mal, was war denn da jetzt wirklich los? Mir kannst du es doch sagen. Ja? Oder es gibt eine andere Strategie. Gleichwohl, wir hatten es schon eingangs genannt, du äußerst dich natürlich nicht zur Sache, weil das dir aber selbstverständlich nicht so einfach fällt, weil du das nicht so gewohnt bist, klingelst du einmal durch und wir beraten dich live am Telefon. Ja? Und im besten Fall wäre es dann so, dass wir sagen würden, hey, kommst du zu unserer Sprechstunde, sobald der Brief da ist, beziehungsweise schickst uns eine E-Mail und die weitere Beratung findet entweder face-to-face statt oder im Rahmen des E-Mail-Verkehrs.
Ich komme trotzdem noch auf den Fanladen zurück. Inwieweit arbeitet ihr denn mit denen zusammen? Also ist das so ein bisschen in die Richtung, die ich Justus vorhin versuchte zu entlocken. Hat man euch da Arbeit abgenommen, in Anführungsstrichen, vielleicht sogar weggenommen? Also ist das Arbeit, die man im Fanladen vielleicht auch gerne selber machen würde? Oder ist man da ganz froh, dass das inzwischen von der Fanhilfe gemacht wird? Ich weiß nicht, wer das beantworten kann überhaupt oder beantworten möchte.
Ja, im Zweifel der Fanladen, weil dem wird es ja in dem Fall betreffen. Aus Sicht der Fanhilfe ist es definitiv ein Miteinander. Und wir glauben nicht, dass wir dort jemand Arbeit wegnehmen, sondern es ist das Fanprojekt als solches ist weiterhin Anlaufstelle, kann auch jedes Mal aufgesucht werden von allen Fans. Und das Fanprojekt selbst kann immer noch mal weitervermitteln an die Fanhilfe und sagen, die Fanhilfe hat entsprechende rechtliche Expertise, die Fanhilfe hat ein Netzwerk an FachanwältInnen und die Fanhilfe hat gegebenenfalls auch finanzielle Mittel, um Unterstützung leisten zu können. Deswegen sehe ich da kein Gegeneinander, sondern vielmehr Miteinander auf unterschiedlichen Ebenen zugunsten aller St. Pauli-Fans in dem Fall.
Sehr gut. So, jetzt haben wir schon gesagt, es gab kürzlich ein bundesweites Treffen der verschiedenen Fanhilfen. Das heißt, es gibt ja andere Fanhilfen, haben wir schon gesagt. Es gibt auch einen Dachverband. Aber Stefan, du hast auch schon erzählt, es gibt nicht überall Fanhilfen. Also A, warum nicht? Und B, wird das vielleicht auch aktiv dann verhindert von Vereinen? Oder wie läuft das? Oder warum läuft das da nicht so gut? Also es ist natürlich immer schwierig zu beantworten, warum etwas anders nicht klappt. Aber vielleicht habt ihr eine Idee.
Also ich glaube, verhindern, das wäre jetzt sehr spekulativ. Das können wir natürlich in keiner Art und Weise nachvollziehen. Manchmal fehlt vielleicht auch einfach noch der Personenkreis, der sagt, wir gehen das an, gerade bei kleineren Vereinen. Man darf ja nicht vergessen, das alles, was wir machen, das ist ja rein ehrenamtlich und das frisst Zeit. Bei dem einen oder anderen mehr, bei dem einen oder anderen weniger, aber insgesamt frisst es immer Zeit. Und es macht natürlich auf eine gewisse Art und Weise Spaß, Teil der Fanhilfe zu sein. Ja, und sich dort einzubringen. Andererseits macht es natürlich viel mehr Spaß, nach dem Spiel in der Kneipe zu sitzen und ein Bierchen zu trinken, statt mit einem Spieltagstelefon durch die Gegend zu laufen und Personen, die eventuell in einer Maßnahme gelandet sind, zu begleiten. Das muss man halt nur mal klipp und klar sagen. Wir hatten ja jetzt beim Treffen des Dachverbandes, ich glaube, insgesamt 30 Fanhilfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Na, also das ist ja schon eine nicht ganz unerhebliche Zahl. Es werden auch kontinuierlich mehr. Ne, der ein oder andere Verein gründet vielleicht auch demnächst nochmal eine Fanhilfe und Tendenz ist dann natürlich klar steigend.
Ich würde auch sagen, die Tendenz ist steigend und es waren auch noch Menschen aus anderen Fanszenen zu Gast, die auch Fanhilfestrukturen gerade gründen und etablieren, allerdings noch nicht Teil des Dachverbandes sind. Da geht es natürlich auch darum, Expertise entsprechend untereinander zu teilen, sich zu unterstützen. Und deswegen kommen wir auch sogar in dem Fall auf mehr als 30 entsprechende Vereine, die dort vor Ort waren. Die Notwendigkeit erkennen, glaube ich, inzwischen sehr viele Fanszenen an. Es gibt meines Wissens nach auch Fanszenen, die eigene Solidarprojekte gegründet haben, die eine ähnliche Funktion haben, aber sich nicht dezidiert als Fanhilfe begreifen. Gleichwohl sowas wie eine finanzielle Unterstützung anbieten für Teile der Fanszene. Warum die sich dann gegen weitere, ich nenne es mal Schritte, ja, aussprechen, das können wir aus unserem Standort und Standpunkt heraus gar nicht, gar nicht ausführen, ja, also.
Und diese Fanhilfen, die ihr da genannt habt, diese 30, das ist dann aber wahrscheinlich nicht nur erste, zweite Liga, das geht wahrscheinlich runter bis in die Regionalligen, je nach Fanaufkommen?
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass bestimmte Fanszenen das für sich auch begriffen haben, dass es wichtig ist, entsprechende Angebote zu schaffen. Ja? Weil, wie wir es ja eingangs schon mal hatten, Fußball ist auch immer in Verbindung mit Polizei. Und wo Polizei, da im Zweifel auch Konflikt.
Wen noch genauer interessiert, welche Fanhilfen Teil des Dachverbands sind, auf der Internetseite des Dachverbands gibt es eine Deutschlandkarte, auf der die Fanhilfen, die vertreten sind, eingezeichnet sind.
Und ich glaube, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen präzisieren, auch dahingehend, um zu verdeutlichen, wie hoch der Mehrwert für alle Beteiligten ist. Dort sitzen auch unterschiedliche Vereine an einem Tisch, die sonst in Konkurrenz zueinander stehen. Also wer sich diese Karte mal vergegenwärtigt, der wird feststellen, dort sitzen dann beispielsweise Fanhilfen von Dynamo Dresden oder dem 1. FC Magdeburg. Oder ich sag mal die Fanhilfe von Hansa Rostock und
wir.
Ja. Und so ließe sich das dann auch weiterzeichnen. Und es zeigt, dass trotz dieser, ich sag mal, vielleicht auch auf Fanszenenebene angespannten Situation die Notwendigkeit erkannt wurde, auf bestimmten Ebenen miteinander zu arbeiten. Ja, weil man auch ein gemeinsames Interesse als Fußballfans hat.
Und wenn,
das ist eine Besonderheit, glaube ich, tatsächlich.
Ja, und wenn St. Pauli und Rostock es schaffen, sich über Fanrechte zu unterhalten, dann sollte Politik und Verein das auch schaffen, sich mit den Fans zu unterhalten, meiner Meinung nach.
Mensch, das wäre ein schönes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht.
Ich kann es dann nochmal wiederholen.
Nicht vergessen.
Wie bereitet ihr denn einen Spieltag nach? Jetzt hast du, Kai, schon gesagt, es gibt bestimmt Geileres, als nach dem Spiel mit einem Spieltagstelefon rumzurennen, auch wenn es natürlich wichtig und aus eurer Sicht sicherlich auch sehr, wie auch immer, positiv von euch wahrgenommen wird. Jetzt ist der Spieltag dann irgendwann vorbei. Du hast, keine Ahnung, 3 Anrufe, 5 Anrufe gehabt, hast die entsprechenden Personen vielleicht noch aufgesucht. Wie bereitet ihr das denn nach? Habt ihr denn am nächsten Tag einen Videocall, wo ihr euch austauscht oder wie wird das erfasst?
Oh nee, so ganz so brandaktuell sind wir dann doch nicht, ne? Aber wir haben ja unsere regelmäßigen Treffen. Dort werden immer die einzelnen Spieltage nochmal nachbereitet. In der Regel ist es ja auch so, dass wenn ein Kontakt zu einer Person am Spieltag stattgefunden hat, wird ja immer darauf verwiesen, auf die entsprechende Sprechstunde oder auf den Mail-Kontakt. Na, das heißt, meistens bleibt man ja dann auch nach dem Spieltag in Kommunikation. Na, und glücklicherweise oder manchmal vielleicht nicht glücklicherweise mahlen ja die Mühlen der Justiz und Repression relativ langsam. Das heißt, man hat auch in der Regel Zeit. Ja, also es ist nicht so, dass am nächsten Tag schon der Brief von der Staatsanwaltschaft irgendwie im Briefkasten ist.
In der Regel.
In der Regel, okay. Und die Sprechstunde, bereitet ihr die auch vor inhaltlich? Also es ist wahrscheinlich nicht wie bei, keine Ahnung, St. Depri, die immer auch ein jeweiliges Thema dabei haben, sondern ihr seid einfach nur da, in Anführungsstrichen, und wartet, was passiert.
Ja, beziehungsweise inzwischen sind wir darüber eingegangen, auch ganz proaktiv Personen einzuladen, die sich in schriftlicher Form bei uns gewendet haben oder an uns gewendet haben, um auch einmal, ich sag mal, dieses Face-to-Face zu haben und einmal sich im direkten Austausch austauschen zu können. Dementsprechend, es gab natürlich auch schon mal Sprechstunden, da ist nichts passiert. Da sitzt man dann tatsächlich und unterhält sich auch über den letzten Spieltag, aber dann weniger über Repression, sondern eher, was denn sonst so alles passiert ist. Aber inzwischen haben wir eigentlich immer Besuch da und halt letztendlich auch eingeladen und bereiten dann das Ganze nochmal auf.
Sehr gut. Und diese Nachbereitung findet ja inzwischen auch mit Fanunterstützung digital statt. Wir sprechen jetzt aber schon eine knappe Stunde. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Pause, Sauerstoff, und dann haben wir noch das Thema Fanfeedback und das Thema Polizeikongress. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben eben schon quasi die Brücke perfekt gebaut zum Fanfeedback. Das ist ein inzwischen feststehender Begriff. Die Webseite heißt entsprechend fan-feedback.de und das ist etwas, was es seit, ich glaube, ungefähr Mitte letzter Saison gibt, wo ihr nach jedem Spiel abfragt, offen an alle Fans, die dabei waren, wie das Spiel denn war, natürlich mit dem Fokus darauf, wie es als Fanerlebnis quasi inklusive auch den Ordnungsdiensten etc. gewesen ist. Da frage ich mich natürlich, super Idee, 2025, hätte man ja schon vor 10 Jahren mal machen können, gab es aber nicht. Wie seid ihr denn jetzt konkret jetzt drauf gekommen, dass ihr das eingeführt habt?
Ja, vielleicht nochmal ein Stück weit, um es präziser zu machen. Es geht hier darum, ein Fanfeedback zu jedem Auswärtsspiel des FC St. Pauli geben zu können. Also für Heimspiele nutzen wir das Tool nicht. Das Tool als solches, beziehungsweise die Möglichkeiten, Feedback zu geben, das existiert tatsächlich schon länger, aber nicht beim FC St. Pauli, sondern auch unser Stück weit Vorbild. In dem Fall war das Fanprojekt von Dynamo Dresden. Die erheben das nämlich meines Wissens nach schon seit der Saison 2012-2013. Das heißt, die haben eine ganz valide Datengrundlage, auch was entsprechende Entwicklungen angeht, und haben einen anderen Schwerpunkt gesetzt als wir als Fanprojekt. Gleichwohl erheben sie auch entsprechend schon Daten und machen so eine Perspektive vom Fans auch sichtbar. Ja. Und du hattest das ja schon eingehend ein Stück weit erwähnt, dieses Fanfeedback als feststehender Begriff. Das sind insgesamt 12 kurze Fragen für die Personen, die es nicht kennen. Zu Beginn Bewertungsteil. Das sind die ersten 6 Fragen, die werden in einem Schulnotensystem bewertet. Von 1 sehr gut bis 6 ungenügend. Und zum Schluss gibt es noch 6 weitere Fragen. Alles ist anonymisiert. Wir erheben keine Daten. Auch unsere Seite speichert entsprechend keine IP-Adressen. Ja, das heißt, wir sind nicht daran interessiert, wer uns die Auskünfte gibt, sondern nur an den Auskünften selbst. Und in diesem Freitextfeld haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen noch von ihren Erlebnissen, die sie am Spieltag selbst hatten, bezüglich Ordnungsdienst und Polizei oder Umgang mit ihrer Person, sich äußern können. Und das Ganze existiert, wie du schon richtig meintest, seit der Rückrunde der letzten Saison. Das hatten wir eingeführt am 15.01. beim Spiel gegen den VfL Bochum. Und insgesamt haben jetzt schon 2355 Personen uns ein Feedback gegeben. Und das ermöglicht uns ein unglaublich gutes, detailliertes Bild. Wir haben eine fundierte Datengrundlage, mit der wir argumentieren können. Ja, und vor allen Dingen können wir argumentieren gegenüber den Verein selbst. Wenn uns Missstände auffallen im Rahmen des Fanfeedbacks, so nutzen wir das nicht nur in Form einer Veröffentlichung gegebenenfalls in der von euch auch schon verlinkten Durchschnittsnote, sondern ganz konkret auch in einem Anschreiben an entsprechende Sicherheitsbeauftragte der Vereine, wo wir kenntlich machen, dort haben wir Stärken erkannt, wir bitten darum, dass diese Stärken weiterhin bestehen bleiben, aber auch hier sind Schwächen. Ja? Eine gängige Schwäche wurde schon benannt durch Lucy, die meinte, wir haben zum einen Ordnungsdienst, der gern mal auch oben beispielsweise in den BH greift oder aber auch unten in den Schritt. Und beides ist nicht zu akzeptieren und muss thematisiert werden. Ja? Oder wir haben den Umstand, dass es zu Beleidigungen kommt oder ähnlichen. Also wir können darüber ein ganz detailliertes Feedback geben und ein Feedback, welches ja im besten Fall zu einer Verbesserung für alle Fans, nicht nur für Fans des FC St. Pauli führt. Ja, und das Ziel muss da sein, wir versuchen Mängel abzustellen und entsprechende positive Aspekte zu stärken. Und neben diesem Fanfeedback, wie wir es gerade schon oder wie ich es in dem Fall ausgeführt habe, haben wir noch eine weitere Kategorie, die nennt sich die Stimmen des Spieltags. Und dort haben wir dann beispielhaft auch immer noch Kommentare freigeschaltet. Und das sind Kommentare, die veröffentlicht werden, auch anonym, die nur veröffentlicht werden können, wenn der Veröffentlichung durch die Person selbst zugestimmt wurde. Das heißt, wir können, wenn du uns jetzt einen Kommentar schreibst und sagst, hey, die Fanhilfe, mit denen habe ich gesprochen, Kai und Lucy, total nett, aber Stefan, puh, schwierig, ich will aber nicht, dass veröffentlicht wird, dann würde ich mich natürlich fragen, was hat das in unserem Fanfeedback zu suchen, aber ich könnte es nicht veröffentlichen, weil es technisch gar nicht möglich ist. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das gilt ja jetzt nur für uns als Auswärtsfans, wir bieten aber auch anderen Fanhilfen die Möglichkeit an, uns ein Feedback fürs Millerntor zu geben. Und das machen wir im Rahmen eines Feedbackbogens für Fanhilfen, die aus ihrer Perspektive uns ein Feedback geben, sodass wir mit diesem Feedback wiederum auf unseren Ordnungsdienst zugehen können und vielleicht Missstände thematisieren können, die wir in anderen Kontexten als Auswärtsfans auch schon erlebt haben. Beispielsweise das Tragen von Protektoren verstärkten Handschuhen.
Jetzt sagst du ja richtig, dass das natürlich eine sehr viel validere Datenlage ist, wenn man das auf diese strukturierte Art und Weise abfragt. Merkt ihr in der Rückmeldung, die ihr dann den Vereinen gebt, dass das auch auf mehr, weiß ich nicht, Wertschätzung, Vertrauen, wie auch immer, stößt, im Gegensatz zu vorher, weil ihr werdet ja auch vorher schon mal gemeldet haben, hier euer Ordnungsdienst greift Frauen in den BH, greift in den Schritt, wie auch immer. Und jetzt sagt ihr, hier, euer Ordnungsdienst tut das und ich habe das belegt anhand so und so vieler Rückmeldungen. Ist das, stößt das auf mehr Akzeptanz? Oder kann man das noch nicht sagen, weil es das noch nicht so lange gibt?
Es ist bei beiden was dran. Zum einen kann man es noch nicht sagen, weil es erst verhältnismäßig kurz existiert. Und auch dort ist es wieder abhängig vom Verein. Also wir haben Vereine, die darauf sehr positiv reagiert haben, die gesagt haben, danke für das Feedback, wir nehmen uns dem an, beziehungsweise teilweise auch noch weitere Informationen erfragten. Wir haben aber auch genau gegenteilige Reaktionen. Das heißt, das Wegignorieren, die Schwierigkeit, die Zuständigkeit nicht nur zu benennen, sondern auch zu kontaktieren. Also fühlt euch alle mal eingeladen, die E-Mail-Adressen der Sicherheitsbeauftragten ausfindig zu machen. Das ist gar nicht so einfach, wie man glauben mag, obwohl die alle angestellt sind beim Verein und man denken würde, okay, wenn ich da ein Anliegen habe, was Sicherheit betrifft, dann werde ich wohl auch die Person anschreiben können. Dem ist nicht immer so, so viel sei verraten. Oder wir waren bisher unfähig in der Recherche, auch das ist möglich.
Vielleicht auch beides.
Wow. Ja, oder auch beides. Das heißt, wenn man das Ganze rekapitulieren würde, dann müsste man wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, was durchwachsen ist, dass man einen festhalten muss, es gibt die Wertschätzung von konstruktivem Feedback. Schlussendlich ist es auch noch gratis. Also ich würde mich persönlich freuen. Und dann hast du natürlich auch die Fälle, wo sich darüber beschwert wird. Dann heißt es ja, bisher hat sich hier noch niemand beschwert und plötzlich ist es wieder St. Pauli und bei euch wird dann in Schritt gegriffen. Was natürlich totaler Quatsch ist, aber wo es dann halt so verhandelt wird, als wären wir jetzt besonders empfindlich und würden Dinge thematisieren, die eigentlich gar nicht thematisierenswert wären.
Was immer das Problem und der Vorwurf ist, wenn graue Räume erleuchtet werden. Ist ja auch eine ganz klassische Entschuldigung dann, ja, ihr seid einfach zu empfindlich.
Genau.
Wir St. Pauli schon wieder. Ja.
Wir haben jetzt ein Tool geschaffen, was aus dem Dunkelfeld ein Hellfeld macht. Ja. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Leute, die aus ihrer Perspektive Unrecht getan wurde, dieses Unrecht thematisieren können. Sie können auch eine Bewertung treffen, was mit ihnen geschehen ist. Und dass das nicht zwangsläufig auf Gegenliebe stößt, das ist nicht verwunderlich, aber trotzdem schade.
Und letztendlich aber auch ein positives Feedback geben kann. Na, das wollen wir ja auch nicht unter den Tisch kehren lassen. Wir hatten ja auch sehr viele Bewertungen, wo viele Personen den Spieltag sehr positiv bewertet haben und man dann auch durchaus was Positives zurückspiegeln kann. Ich finde, das ist auch wichtig, dass wenn ein Ordnungsdienst sehr gut arbeitet, dass er auch mal das Feedback bekommt, ey, bitte so wie bei euch, gerne auch bei anderen Spielen.
Ja, Kai, ich kann dir nur zustimmen und ich finde es auch, ich finde es wie gesagt stark, ne? Also wir werden so als Fans auch, werden wir unserer Mündigkeit bestärkt und ob das Handlungsfolgen für die Zukunft haben wird, das bleibt abzuwarten. Also in welcher Form, das weiß man nicht, aber wir hoffen mal darauf, dass diese positiven Aspekte, wie gesagt, gestärkt werden.
Ein Beispiel auch für noch einen konkreten Anwendungsfall des Fanfeedbacks ist die Kommentarfunktion, wo wir mehrmals auch auf Drohnen hingewiesen wurden. Und das ist sowieso ein Thema, dem wir uns ja angenommen haben, weil wir das eben bemerkt haben, dass es eine neue Art der Technik ist, die Polizei einsetzt. Und genau, da sind wir der Fanszene und den Personen, die uns da alles möglich haben zukommen lassen, auch sehr dankbar. Es hat sich eben in der Kommentarzeile vom Fanfeedback gezeigt, aber auch in privaten Benachrichtigungen, sei es mündlich oder per Social Media oder per E-Mail oder whatever, werden uns dann teilweise auch Bilder davon zugeschickt, was natürlich für uns zur Dokumentation auch sehr wertvoll ist. Und genau, Stefan hat, glaube ich, auch ein paar Zahlen nochmal mitgebracht und weiterführende Infos zu Drohnen.
Warte, bevor du das machst, einmal, da muss ich jetzt wieder, für doofe Fragen bin ich ja mal da. Drohnen sind doch toll, die liefern so schöne Bilder und man hat so schöne Stadionfotos von oben. Was ist schlimm an Drohnen?
Also die Polizei macht natürlich keine schönen Stadionfotos.
Vielleicht auch, aber interessiert uns auch nicht.
Ja. ich hatte da auch mal eine Diskussion drüber, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Helikopter, der filmt von oben und eine Lage irgendwie abcheckt, und einer Drohne. Das ist ganz einfach, dass eine Drohne hochauflösende Bilder aus einer geringeren Distanz macht, viel agiler ist und dementsprechend Daten sammelt, wo man eigentlich viel sensibler mit umgehen muss. Und gleichzeitig ist es in der rechtlichen Regulierung immer noch ein ziemliches Neuland und eben noch nicht wirklich angekommen in den Datenschutzvorschriften oder auch in sonstigen polizeirechtlich relevanten Vorschriften, sodass wir einfach sagen, die sollten sowieso gar nicht verwendet werden, und wenn es verwendet wird, dann bitte so offensichtlich wie möglich, mit Kontrollfunktion und mit einer Regulierung. Und nicht einfach, ja, wir lassen die jetzt hier mal hochfliegen und gucken uns das alles mal an. Und wenn was interessant ist, wenn da jemand über Rot geht, drücken wir mal auf Aufnahme und dann gibt es da sofort ein OVI-Verfahren. Also.
Vielleicht noch mal. Dazu habt ihr ja jetzt auch mal schon mal mit der Politik gesprochen, richtig?
Ja, ich glaube, ich würde das Gesagte noch mal kurz dahingehend erweitern wollen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass je Bundesland gibt es unterschiedliche rechtliche Regelungen, auch was den Einsatz von Drohnen angeht. Und deswegen wäre ich auch hier wieder ein bisschen vorsichtiger in der Einordnung, was, ich sag mal, die juristische Rahmung angeht, ja, inwieweit Drohnen durch die Polizei verwendet werden dürfen, zu welchem Moment. Für Hamburg kann man zumindest feststellen, dass hier erst einmal Übersichtsaufnahmen grundsätzlich erlaubt sind und dass nach § 18 des Hamburger Gesetzes zur Datenerhebung der Polizei auch Aufzeichnungen erlaubt sind, sofern sie Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung entsprechend dokumentieren. Unserer Ansicht nach, wir hatten es ja auch veröffentlicht entsprechend in einem Statement, nutzt die Polizei hier einen Zirkelschluss. Sie sagt, Pustekuchen, wir machen ja nur eine Übersichtsaufnahme, und wenn wir jetzt aber feststellen, dass da eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung stattfindet, dann nehmen wir auf. Und man muss zu den Drohnen vielleicht nochmal auch erwähnen, hier im Millerntor, ihr kennt das alle, wenn ihr vor der Gegengerade steht, wie voll das ist, ihr bekommt doch gar nicht mit bei so einer leisen Drohne, wo ist die gerade genau, nimmt die euch vielleicht auf, was passiert mit euren Bildern. Man kann natürlich sagen, ist mir total egal, weil ich habe ja nichts gemacht. Ja, das, auf diese Position kann man sich zurückziehen. Gleichwohl muss man natürlich grundsätzlich kritisch sein, was mit den eigenen Bildern passiert. Ja.
Genau so ist es, ne? Und wir hatten ja auch schon gerade das Beispiel mit dem Polizeihubschrauber, oder wir haben ja auch generell eine Videoüberwachung, die auf dem Heiligen Geist fällt, in der Stadionumgebung. Jetzt kann man sagen, okay, das ist bloß eine weitere Kamera, aber ich bin eher der Meinung, dass wir vielleicht eventuell zu viele Kameras haben. Und wir haben jetzt hier ein weiteres Mittel, was wieder von der Polizei genutzt wird, und jedes Mittel, das man zur Verfügung stellt, das wird auch genutzt werden. Na, das ist, sieht man ja auch bei anderen Diskussionen, Taser-Diskussionen oder ähnliches. Wenn es erstmal da ist und sich etabliert hat, dann wird es auch kontinuierlich genutzt. Und es stellt nun mal alle Fans unter Generalverdacht. Na, auch diese Übersichtsaufnahmen. Das ist ja, es geht ja hier nicht um Crowd-Management oder sonstiges, sondern es geht immer darum zu gucken, wo bewegt sich was, was passiert hier. Na, immer mit dem Grundgedanken, Fußballfans, die werden gleich Probleme machen.
Also wir sehen darin eine anlasslose Massenüberwachung von Fußballfans, die thematisieren wir auch als solche. Ja, die Polizei hat darauf eine andere Perspektive. Wenn man die fragen würde, würde sie es auch anders benennen. Ja, wir haben jetzt hier beim FC St. Pauli die letzte Saison insgesamt 3 Drohneneinsätze gehabt. Ein Drohneneinsatz beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dann bei dem Hochrisikospiel nicht, gegen die TSG aus Hoffenheim und den VfL Bochum. Ja, und Kai hat es ja eben gerade schon mal erwähnt gehabt, wir haben ja nicht nur die Drohnen, da die Besonderheit in dem Fall ist, dass sie halt flexibel sind und ich die Überwachung als solche gar nicht wahrnehmen kann oder nur erschwert wahrnehmen kann. Ich kann nicht als Person, als Fan erkennen, ist sie zwangsläufig von der Polizei, ja, oder gibt es vielleicht auch Dritte, die das nutzen und mich aufnehmen. Also auch hier ist Vorsicht geboten. Und da muss man natürlich fragen, welchen präventiven Charakter im Vergleich beispielsweise zu seinem Hubschrauber kann denn so eine Drohne haben? Ja, könnte man ja auch argumentativ vorgehen, okay, wenn jetzt hier aufgenommen wird, dann werden sich alle Menschen korrekt verhalten und keinen Sticker mehr kleben und nicht mehr über Rot gehen. Ob dem so ist, darüber ließe sich dann im Weiteren streiten. Zu den zusätzlichen Videoaufnahmegeräten auf dem Heiligen Geistfeld zum Beispiel will ich zumindest nochmal erwähnen, dass die Aufnahmen direkt zum IT42 nach Hamburg-Alsterdorf gehen, also zur Polizei. Dort werden sie gespeichert. Ich glaube, das waren so um und bei 30 Tage. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike, oder dir, Justus. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass ihr dort aufgenommen worden seid?
Ich nicht.
Also ich wusste, dass von der Polizeiwache gefilmt wird. Das war ja auch ein großes Thema, als wir hier als Fanladen aus der Brigittenstraße hingezogen sind, dass wir natürlich als soziale Einrichtung nicht wollen, dass Leute, die da reingehen, gefilmt werden, weil es die natürlich erstmal gar nichts angeht.
Genau, damit steigt die Hemmschwelle. Das kann nicht Ziel sozialer Arbeit sein, sehe ich ähnlich. Ich muss dir aber leider sagen, die entsprechende Inbetriebnahme der Videoüberwachung obliegt der jeweiligen Einsatzführung. Ja? Und die wird entscheiden, ob die Kamera im Zweifel aufzeichnet oder nicht. Und wenn man sich dann anschaut, um welche Geräte es sich dort handelt, ja, wir haben hier einen Zoom von 5,7 mm bis 142 mm, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, also Full HD. Wir können davon ausgehen, dass das sehr gute Aufnahmen von Fußballfans sind, ohne dass wir wissen, dass diese angefertigt werden, noch was mit diesem passiert. Ja, also auch hier finde ich aus einer Perspektive einer Bürgerin, eines Bürgers, ja, kann man ruhig auch eine kritische Haltung dazu haben. Was passiert mit unseren Daten?
Ich fand diese Formulierung so schön, in Anführungsstrichen, Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung. Ist das näher definiert? Also ist ein Sticker und eine rote Ampel, ist das erhebliche Bedeutung oder beides nicht oder weiß man das nicht so genau?
Das ist, wie man so schön sagt, Auslegungssache.
Ja.
Da gibt es mit Sicherheit eine gerichtliche Bewertung schon, die mir jetzt gerade nichts im Kopf ist. Kann aber eigentlich heißen von bis erstmal.
Okay.
Also, solche Begriffe haben wir ja immer mal wieder. Na, auch wenn zum Beispiel die Rede ist von einem gefährlichen Gegenstand. Was ist ein gefährlicher Gegenstand? Ist ein gefährlicher Gegenstand ein Schlaggegner? Gut, das wird eine Waffe sein schon. Ne? Aber es könnte ja auch das Feuerzeug in meiner Tasche sein oder die 2-Euro-Münze, weil die tut auch weh, wenn ich die werfe. Na, also es gibt da ja sehr viele Begriffe, die relativ flexibel in der Handhabung sind.
Okay.
Ja, bitte. Vielleicht auch dahingehend nochmal, wie eine Bewertung stattfindet, entscheidet erstmal die Polizei selbst vor Ort. Ja? Danach, das ist das schon in der Gewaltenteilung, gibt es im besten Fall noch eine Judikative, die darüber entscheidet. Aber erst einmal entscheidet die Polizei vor Ort. Und dadurch, dass Polizei dem eigenen Verständnis nach immer handeln oder das polizeiliches Handeln immer ein reaktives Handeln ist, weil sonst, es folgt auf etwas, auf einen Verstoß, weil sonst ist es willkürlich, ja, im Umkehrschluss, ist aus polizeilichem Verständnis heraus immer auch erstmal ein Anlass zur Handlung selbst vorzufinden. Ja. Das ist die abschließende Bewertung, wie gesagt, obliegt da nicht der Polizei. Aber das ist, glaube ich, der Funktionslogik dieses, oder ist unmittelbar mit der Funktionslogik von Polizei verbunden.
Genau, also das Problem ist, wenn da steht erhebliche Ordnungswidrigkeit, dann ist es im Moment des Aufnehmens nicht wirklich intensiv geprüft worden. Also im Endeffekt werden diese Bilder gemacht, sie werden weitergeleitet, sie werden irgendwo auch erstmal gespeichert zur Ansicht. Und ob man jetzt danach sagt, ach, das müssen wir jetzt löschen oder nicht, kann man nicht kontrollieren. Wie soll man das kontrollieren?
Ja, schwierig so als Vollleihe. Gut, kommen wir noch einmal ganz kurz aufs Fanfeedback zurück und vielleicht so ein ganz klein bisschen ketzerische Frage. Habt ihr schon mal festgestellt, dass Fußballfans sehr nachgiebig sind, wenn der eigene Verein gewonnen hat? Sprich, sind die Noten besser nach Auswärtssiegen? Weil ich habe mich zum Beispiel gewundert, wie positiv das die Note war nach dem Derby. Mag natürlich auch alles an der wirklich fantastischen Fahrradtour gelegen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir da 3-0 verloren hätten, was natürlich in den nächsten 100 Jahren noch nicht mehr passieren wird, dass das so eine gute Note gegeben hätte.
Ich glaube, diesen Zusammenhang haben wir noch nicht abschließend untersucht. Aber wenn wir jetzt schon gerade vom Derby sprechen, auch da kann man klipp und klar sagen, es gab an diesem Tag eine sehr passive Polizei. Und das hat natürlich immer einen positiven Effekt für alle. Ne? Also auch für jeden einzelnen Fan, wie er diesen Spieltag wahrnimmt. Und ich sag mal, bis auf eine kleine Ausnahme, ich habe was gelesen von einer bayerischen Problemeinheit, die wir ja alle kennen, war die sehr passiv. Und das macht für alle den Spieltag positiv.
Also ich habe auch das Fanfeedback ausgefüllt beim Derby. Auch ich habe gut benotet. Und die ketzerische Frage habe ich mich, ja, also jetzt erst habe ich mich dabei ertappt, das glaube ich nicht. Weil es, also wie Kai schon gesagt hat, das lief ja auch alles. Und ich fand auch den Ordnungsdienst irgendwie, also ich habe den nicht wahrgenommen, ich wurde abgetastet und das war es, wie so ein Ordnungsdienst halt funktionieren soll. Und auch im Stadion hatte ich sonst keine Probleme. Warum soll ich dann das schlecht beurteilen? Und ich glaube aber, dass diese Fahrradnummer auch zu einer, also es kommen nicht 5.000 Leute auf Mal an und vor allem fahren nicht 5.000 Leute auf Mal wieder in drei Bussen, die viel zu wenig sind, weg, was natürlich das ganze Erlebnis rapide sofort ins Bodenlose sinken lässt, sondern, naja, der eine ist früher gefahren, der andere später, alle sind über die herrlich gesperrte Stresemannstraße nach Hause gefahren. Auch das hat sicherlich, also bei mir, zu einem ähnlich guten Erlebnis geführt wie das Spiel.
Ja, ich wollte jetzt irgendeinen schlauen Spruch noch von passiver Polizei zu passiver Defensive des HSV, aber das kriege ich, glaube ich, nicht ganz hin. Lassen wir das. Ist aber ja vielleicht, haben wir noch Themen zum Fanfeedback? Also gibt es jetzt schon konkrete Dinge, die daraus entstanden sind? Also vielleicht auch an Rückmeldungen, wo vielleicht ein Verein sich, also hast du ja schon gesagt, die nehmen das ganz gerne entgegen. Wo jemand auch schon mal was gesagt hat, ja, das ändern wir jetzt wie folgt, oder ist das auch da noch ein bisschen zu früh?
Also es gibt Lippenbekenntnisse zur Änderung, ja. Aber es sind erst einmal nur Lippenbekenntnisse und man muss ehrlicherweise sagen, uns fehlt dort natürlich auch das entsprechende Tool, um das Ganze nochmal zu überprüfen, ob diese Änderungen auch stattgefunden haben. Das Einzige, was wir machen können, ist zu schauen, wie ist es beim nächsten Spiel des FC St. Pauli dort vor Ort. Und ich gehe mal davon aus, dass die bisherigen Zusagen dann auch eingehalten werden. Warum auch nicht?
Und da wir jetzt so lange in der ersten Liga bleiben, haben wir ja auch ähnliche Gegner und können es jedes Jahr wieder aufs Neue gucken.
Ich wollte jetzt gerade fragen,
München und Dortmund besser wird.
Wo ist denn das erste Spiel, wo wir jetzt wieder bei jemandem spielen, wo wir in der Rückrunde schon gespielt haben? Das wäre dann der erste Wiederholungstäter in Anführungsstrichen.
Oh, das kriege ich jetzt in meinem Kopf nicht zusammen.
Ist nicht Stuttgart jetzt schon?
Ja, aber Stuttgart war im Dezember, das habt ihr dann noch nicht.
Ah, knapp, ja.
Bochum ist abgestiegen.
Bochum ist raus.
Ja.
Schauen wir mal, ob es fürs nächste Jahr wieder ein Fanfeedback zum HSV gibt.
Im Pokal ist alles möglich. Gut, dann kommen... Was denn?
Entschuldigung. Also das müsste ja die zweite Runde sein, wegen Profi gegen Profi. Das wird dann schon schwierig.
Ja, da müssten sie dann erstmal, ja. Vielleicht, naja, egal. Polizeikongress klingt als Begriff nicht unbedingt nach etwas, was man mit euch in Verbindung bringt. Es war aber ein Kongress in Hamburg, der da hieß Whoop Whoop, Let's Talk About Police. Oder Let's Talk About Polizei, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht mehr. War da Denglisch dabei? Ist ja auch egal. Der fand auf jeden Fall vor kurzem statt im Rathaus mit einem wirklich sehr, sehr schönen Ambiente also ausgestattet. In Zusammenarbeit mit der Linksfraktion und, jetzt habe ich den dritten Veranstalter vergessen,
das Forschungsnetzwerk Sicherheit und Polizei.
SICHPOL, genau. Ja, das war's. So, wie kommt man denn auf die Idee?
Ja, dann müssen wir vielleicht auch wieder einen Schritt weiter vorne ansetzen.
Sehr gerne.
Ja. Da kriegt man vielleicht auch den Bogen nochmal zum Fanfeedback geschlagen. Ja, das Fanfeedback ist ja für uns auch eine Datensammlung, mit der wir arbeiten können, mit der wir auch öffentlich arbeiten können, sofern, wie schon angemerkt, die Menschen uns das Einverständnis gegeben haben. Wir arbeiten aber auch in anderer Form öffentlich und bieten beispielsweise öffentliche Veranstaltungen an. Ja, wir schaffen Bildungsangebot für Fans des FC St. Pauli und darüber hinaus. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was wir in der Vergangenheit angeboten haben, dann sind das etwa eine Veranstaltung zu sogenannten Super Recognizern mit Daniel Werner. Wir haben was gemacht zur übermäßigen Gewaltanwendung im Amt durch Polizistinnen und Polizisten mit Leila Abdulrahman. Wir haben eine Veranstaltung mit Stefanie Schmidt gemacht zur Affekt und Polizei, also der Blackbox des polizeilichen Handelns. Ja, wir hatten eine Veranstaltung, an die du dich vielleicht auch noch erinnern kannst, mit Alexander Bosch zur Deutschen Polizeigewerkschaft. Und zwar als die Verkörperung des Polizeiproblems, damals ein bisschen überspitzt formuliert. Eine Veranstaltung mit Philipp Krüger von Amnesty International Polizei zu Racial Profiling. Dazu hatten wir dann ja auch nochmal öffentlich uns auch geäußert im Rahmen von St. Pauli-Spielen. Wir hatten eine Veranstaltung, wo der Computer entscheidet, was verdächtig ist, also zur Überwachung und sozialer Kontrolle, beispielsweise mit Matthias Marx, Gudrun Greb und Peter Ulrich und Nathalie Meyer. Das heißt, wir haben jetzt in der Vergangenheit, und das ist nur eine Auswahl von dem gewesen, was wir bisher umgesetzt haben, auch immer in Anspruch gehabt, wir wollen Bildungsangebot schaffen für Fans des FC St. Pauli und darüber hinaus, die an entsprechenden Themen interessiert sind, so dass wir auch aus einer fundierten Position heraus sprechen können. Ja? Also man darf auch anderer Meinung sein wie wir, man darf auch andere Ansichten vertreten, vielleicht sogar auf Grundlage des entsprechenden, ja, für beide Parteien zustehenden Datenmaterials oder so. Aber wir haben schon den Anspruch, dass wir sagen, wir möchten gerne unsere Position fundiert nach außen tragen können. Inwieweit man dem Anspruch gerecht werden kann, da ließe sich vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle drüber diskutieren. Aber das ist so ein Stück weit der Hintergrund. Also die Fanhilfe war auch immer schon eng verbunden mit Bildungsangeboten nach außen, aber auch Bildungsangeboten nach innen für die Fanszene selbst. Ein Bildungsangebot, was auch wieder zur Ermächtigung des Selbst beitragen soll. Wie kann ich mich in Situationen gut verhalten, für mich positiv, für mich bestärkend, um meine entsprechenden individuellen Rechte wahrnehmen. Das vielleicht einmal zur Einordnung. Dann war der Schritt jetzt nicht mehr weit zu sagen, okay, wir versuchen mal in den Raum zu gehen, wo sonst über Fußballfans gesprochen wird, wo sonst politische Entscheidungen getroffen werden in dieser Stadt. Und wir haben in dem Fall den Spieß mal umdrehen können, mit Hilfe des Forschungsnetzwerks Sicherheit und Polizei, aber auch der Partei Die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft, und konnten mal über eine Sicherheitsdebatte sprechen und über Polizei aus Perspektive von Fußballfans. Und weil wir natürlich nicht nur da sind, um uns selbst reden zu hören, sondern auch wieder Expertise anzubieten für andere, aber auch für uns selbst, haben wir das Ganze verknüpft mit einer Keynote zu Beginn, insgesamt dann 7 Workshops, einer fiel leider aus, und abschließend einer entsprechenden Diskussionsrunde, was bedeutet denn eigentlich so ein Sicherheitsbegriff aus einer linken Perspektive? Wenn du willst, erzähl ich weiter. Sonst warte ich.
Nee, warte mal. Erstmal sehr gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung schon mal. Jetzt habe ich aber dann konkrete Fragen dazu. Also die Workshops, glaube ich, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Wir hatten ja auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Ihr habt auch das Programm dazu verlinkt gehabt. Das kann jeder gerne nochmal nachschauen. Wie waren denn eventuell Kommentare, Einschätzungen im Vorfeld? Gab es da irgendwas? Also mir würde Rainer Wendt als prominentes Beispiel natürlich einfallen, wo ich erwarten würde, der würde sich zu sowas äußern. Vielleicht hat er das jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, vielleicht hat er sich da nicht zu geäußert, aber gab es aus irgendeiner Ecke irgendwie Reaktionen nach dem Motto, naja, was wollt ihr denn jetzt? Oder nicht?
Nicht, dass sie uns erreicht hätten. Also,
ich habe auch nichts mitbekommen.
Auch da die Frage wie vorhin, schlechte Recherchefähigkeit oder?
Ich habe gehört, ich habe dann mit jemandem von der Linkspartei dazu gesprochen und der hat gesagt, naja, das hätte sich gar keiner trauen können, weil die Expertise dieser Workshops der dort vortragenden Person war so gut, jemand, der da was gegen gesagt hätte, hätte sich lächerlich gemacht. Vielleicht gebe ich das mal
damit so wären wir wieder beim Thema Rainer Wendt.
Ja, okay, gut. Stört ihn auch. Nee, aber das vielleicht mal als Lob an euch oder die insgesamt organisierenden Personen, dass einfach das Niveau auf diesem Kongress ja dadurch, durch die Personen, die diese Workshops geleitet haben, schon so hoch war, dass das Ding auch einfach gar nicht angreifbar war, selbst wenn man gewollt hätte. So, das sage ich jetzt einfach mal so als Statement.
Nehmen wir gerne an, finden wir super.
Sehr ehrlicherweise. Gerne. Kam ja auch nicht von mir, hat jemand anderes gesagt. Gebe ich nur wieder. Okay.
Das zeigt aber auch umso mehr, wie dankbar wir sein können, dass wir genau solche Expertise einladen durften und Zusagen erhalten haben und mit solch tollen Menschen da zusammenarbeiten durften.
So, und jetzt aus der Rückperspektive, wie hat es euch denn gefallen? Wie zufrieden seid ihr mit dem Tag?
Also als Fanhilfe sind wir außerordentlich zufrieden. Das war gelungen. Wir haben den Tag auch als wirklich gelungen betrachtet, wenn auch sehr verdichtet. Ich weiß nicht, wie es dir diesbezüglich ging. Man merkte auch zum Schluss bei der Abschlussdiskussion, dass da die eine oder andere Person nicht mehr so aufnahmefähig war, ohne das zu judgen, sondern einfach nur als Feststellung. Ich fand es total spannend zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen dort im Gespräch miteinander waren. Und aus einer Fanhilfe-Perspektive können wir nur sagen, auf uns sind mehrere Menschen zugekommen, wo wir uns zukünftig freuen, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und wo wir glauben, dass wir von deren Expertise noch viel, viel mehr, klingt jetzt blöd, aber profitieren werden. Und dass wir ja da sicherlich auch mit einer Stärke rausgehen, was ja nicht vom Beginn an klar war, dass es sich so entwickelt. War natürlich nur Hoffnung, aber wenn so Netzwerke dann auch wirklich entstehen, das ist natürlich fantastisch.
Und gab es denn dann im Nachgang noch Reaktionen, also vielleicht auch mediale Reaktionen? Ich weiß jetzt, dass wir was drüber geschrieben haben, aber ist das irgendwie anders auch noch reproduziert worden?
Also unseres Wissens noch nicht.
Wenn nicht, umso besser, dann müsst ihr alle unseren Artikel lesen, das ist natürlich auch gut.
Und ich vielleicht auch nochmal zu der Eingangsfrage, ob es dort zu Beginn Kritik gab. Ich glaube, die Kritik richtet sich nicht immer an das Sachargument und wird auch nicht darüber verhandelt, wenn man sich die Debatten anschaut. Also auch die Debatte um Sicherheit im Fußball, wir hatten es vorhin ja schon mal, ist ja tatsächlich nicht am Sachargument geführt, sondern ist eine emotionale Debatte, die aus einem Art Bauchgefühl heraus thematisiert wird, wenn irgendwie Friedrich Merz glaubt, er müsse sich zur Sicherheit in deutschen Fußballstadien äußern, dann fragt man sich, warum gibt es dort keine fähigen Personen in seinem Umfeld, die ihn dort auch gut beraten? Oder man hat eine andere Antwort drauf und stellt fest, es geht anscheinend gar nicht darum, was wirklich ist, sondern vor allen Dingen, was vorstellbar sein kann. Und wenn der Fußballfan halt das brutale Arschloch ist dann und das gut vorstellbar ist, dann wird es halt am Fußballfan verhandelt.
Das ist kein so schönes Schlusswort, von daher muss ich mir jetzt noch ein anderes Thema aussuchen. Wer das jetzt gehört hat, wir haben gute anderthalb Stunden durch, wird ja vielleicht sagen, ach Mensch, super Arbeit, die ihr da leistet. Wie kann ich euch denn unterstützen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Können wir vorher noch ein halbes Wort hier lassen?
Oh, das können wir auch danach noch, aber wie du möchtest.
Dann vielleicht, weil thematisch passend. Das war uns nämlich noch wichtig, hier zu hinterlegen. Wir versuchen ja, wie wir schon eingangs meinten, auch am Sachargument selbst unsere Position fundiert darzulegen. Und wir versuchen auch, die Stimme der Fans hörbar zu machen im politischen Diskurs. Und eine Möglichkeit, die wir alle als mündige BürgerInnen besitzen, ist auf jeden Fall unser Wahlrecht in einer Demokratie. Und die Wahlentscheidung sollte niemals anhand alleinig der Fanrechte oder der Positionierung zu Fanrechten erfolgen. Aber Fanrechte und die Wertschätzung dieser können ja durchaus auch mit einbezogen werden. Und wir hatten in der Vergangenheit sowohl als Dachverband der Fanhilfen für die Bundestagswahl als auch hier für die Wahl der hamburgischen Bürgerschaft Wahlprüfsteine zur Verfügung gestellt, wo wir 8 unterschiedliche Fragen den jeweiligen Parteien gestellt haben. Man muss sagen, ihr hattet das damals mit aufgegriffen, die Positionierungen waren unterschiedlich und es gab auch Parteien, die sich gar nicht dazu geäußert haben. Ich finde, auch das ist bezeichnend. Soll aber nochmal auch so ein bisschen Eindruck davon geben, dass wir nicht nur in dem Klein-Klein bei St. Pauli uns bewegen, sondern wir versuchen schon darüber hinaus auch die Stimme vom Fans hörbar zu machen und ihre Interessen in die Öffentlichkeit mitzutragen. Und deswegen war es uns nochmal ein Anliegen, zumindest darauf im Rahmen des politischen Diskurses zu verweisen.
Sehr gut. So, und wie kann man euch jetzt unterstützen, wenn man das auch noch gut findet?
Vielleicht teilen wir das Ganze. Wie könnt ihr es aktuell unterstützen? Und zwar zahlreich, bei unseren zahlreichen Angeboten, sei es der Verkauf von diversen Dingen, Merch oder sonstiges, Spendendosen, die sich an verschiedenen Orten befinden. Aber auch da vielleicht so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir werden uns ein Stück weit umstrukturieren. Ne? Näheres wird dann die Zukunft zeigen, was wir dann so mitteilen. Genau, und wir werden auf ein Mitgliedersystem wechseln. Das heißt, bald wird es für jeden Fan möglich sein, Mitglied in der Braun-Weißen Hilfe zu sein, gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag und unsere Arbeit dabei zu unterstützen. Und ja.
Genau, wir erhoffen uns davon natürlich ein bisschen finanzielle Planungssicherheit, weil auch wenn Verfahren eingestellt werden, werden sie in der Regel gegen Auflage eingestellt. Das heißt, jegliche Verfahren, die wir begleiten, bringen Kosten mit sich, plus Anwaltskosten. Und da wir merken, dass wir eine relativ hohe Bekanntheit und auch ein Potenzial in der Fanszene haben, was uns sehr, sehr freut und zeigt ja auch nochmal, warum wir hier sind, wofür wir auch sehr dankbar sind und uns sehr freuen. Und im Endeffekt zeigt es einfach auch, dass wir an die Fanszene angebunden sind, dass wir uns offen gegenüber allen Fans verhalten und eben uns freuen darauf, dass viele Leute sich, sei es finanziell oder in anderen Art und Weisen, bei uns beteiligen. Und genau, ist eine ganz herzliche Einladung, uns weiter zu verfolgen und dann gegebenenfalls Mitglied zu werden.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben einen sehr runden Überblick über eure Arbeit hoffentlich heute Abend hier geleistet. Habt ihr noch berühmte letzte Worte? Gibt es noch etwas, was vielleicht auch gerade aktuell den Leuten einfach nochmal mit auf den Weg gegeben werden sollte? Das ist eine sehr allgemeine Frage, die nicht vorbereitet ist.
Bei Ärger mit der Polizei am Spieltag oder im Kontext von St. Pauli Freizeitgestaltung wendet euch auf jeden Fall an die Braun-Weiße Hilfe. Wir sind für euch da. Wir stehen euch zur Seite, ob finanziell, ob ideell oder mit allem, was wir sonst noch können. Wir machen das 100% ehrenamtlich und wir kommen genauso aus der Kurve wie alle anderen auch. Und dafür stehen wir.
Don't talk to cops, better call Fanhilfe.
Jetzt habe ich auch den Druck, mal was zu sagen, aber ich kann das nicht besser.
Dann reicht das doch so. Justus, wir haben am Anfang vergessen zu erzählen, wie toll das momentan ist, St. Pauli-Fan zu sein, rein aus sportlicher Sicht. Möchtest du dazu vielleicht noch was sagen?
Oh, ich bin für die sportlichen Fragen da. Das ist schön.
Sportliche Expertise ist nicht bei mir, also da musst du jetzt kommen.
Ja, super ist das, finde ich. Ich freue mich schon, ich habe das mal hochgerechnet. Wir haben jetzt 7 Punkte nach 3 Spieltagen. Man muss ja ungefähr mal 11 nehmen. Dann haben wir 77 Punkte am Ende der Saison. Damit wäre ich absolut zufrieden. Ich habe es sogar schon weitergerechnet. Wir gewinnen ja gegen die Trümmertruppe da in Stuttgart. Dann haben wir schon 10 Punkte. Dann muss man es ungefähr mal 8 und noch ein bisschen mehr. Dann sind es schon 10 mal 8, sind schon 80 Punkte. Ich glaube, damit spielt man international.
Wo geht's denn hin im ersten Auswärtsspiel im Europapokal?
Ja, ich hörte schon... Ja, jetzt haben wir so viel Glück und nächste Saison spielen wir dann gegen Schachtar Donetsk auf Schalke. Das glaube ich aber nicht, sondern es ist irgendwas Geiles, wo man mit so einem Zug so 36 Stunden hinfährt. Das wäre so mein Traum.
Ich würde ja gerne mal nach Island.
Aber da fährt man nicht Zug mit dem Zug 36 Stunden hin. So viel kann ich verraten. Aber das wäre auch gut. Da war ich auch noch nie.
Okay. Lest bitte unbedingt den Artikel von Tim. Contenance Waren. Alle europäischen Träume sind Quatsch. Aber
ich habe ihn extra nicht gelesen, weil ich habe nur die Überschrift gelesen und habe gedacht, das lasse ich mir jetzt überhaupt nicht kaputt machen. Zumindest 3 Wochen warte ich noch, bevor ich mir den durchlese. Dieses Hoch lasse ich mir doch von Tim nicht kaputt machen.
Schon gar nicht von dem. Okay. Nee. Also, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Arbeit. Das ist wirklich super wichtig und toll, dass ihr das hier einmal präsentiert habt. Und in diesem Sinne uns allen 3 Punkte in Stuttgart und eine schöne, ja, Restsaison schon mal. Bis denn.
Vielen Tschüss. Dank.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.